So, jetzt habe ich auch einen Knopf gedrückt. Jetzt müsste es laufen.
Noch jemand was zu trinken außer mir?
Ich bin versorgt.
Nein, danke.
Hättest du gerne ein Bier?
Nee, ich habe jetzt noch meine
Mate. Ist es später ein Bier?
Ja, ja, später.
Sehr gut, sehr gut. Dann mische ich hier nochmal. Ja, kommt dann. Mischchen. Mischchen. Ich glaube, ich nehme was mit Koffein. So.
Ruhe, da hinten.
Ja, geht doch. Ausgerechnet, wenn ich am Schlürfen bin.
Ja, das.
So.
So.
Ja.
Willkommen
beim Geek-Stammtisch.
Nummer 8.
8? Ach du Scheiße.
Ja, langsam wird's ernst hier, ne?
Ja.
So, diverse Leute haben ja gesagt, wir machen das höchstens 8 Wochen.
Ja, mit denen reden wir auch demnächst.
Das müssen wir doch noch machen.
Ja, heute zu Gast mal wieder der Lukas.
Hallo.
Hallo, schön, dass du wieder da bist.
Ja, sehr cool.
Wie immer mit dabei der Basti.
Hallo.
Und der Dirk. Hallo.
Genau.
Ja, heute wird wahrscheinlich ein bisschen chaotisch. Bisschen Freestyle-Podcasting.
Ach was. Nicht schlimmer als sonst, glaube ich.
Das ist richtig.
Ja, also wirklich ist der Rat, das ist glaube ich nicht. Ich weiß nicht mehr genau, was wir beim letzten Mal so erzählt haben.
Ergänzungen zu dem.
Sagen wir es mal, Ergänzungen auf jeden Fall. Wir hatten nochmal rausgesucht, weil mich das auch persönlich interessiert hat, wann irgendwie 187 so als deprecated so klassifiziert wurde. Und das war in einem Blogpost auf RubyLang.org seit Juni 2012. Nein, also nee, der Post war
von 2011.
Von 2011 und genau, das war halt hier Plans for 187 und seit Juni 2012 ist es halt deprecated und ja, jetzt Juni 2013 soll es ja dann, wird es halt komplett unmaintained
ja.
sein.
Sprich,
und wie ja letzte Woche auch schon gesagt, Mats sagt so, das allererste, was ihr machen wollt, ist 187 loswerden und dann können wir weiterreden.
Genau.
Und ja, aber das sollte irgendwie ja obvious sein.
Wird ja mal Zeit.
Ja, definitiv. Definitiv.
Aber wir
kommen ja heute gerade von einem 187-Projekt.
Und es ist auch noch, es wird nicht im Juni auf 1.9.3 laufen.
Obwohl es dann keine Security-Patches
gibt. Direkt auf 2.0.
Ja, das ist halt, also nee. Ich will mir auch gar nicht, also ich will das, glaube ich, gar nicht richtig vorstellen, wie viel es da noch gibt, die. Also so gerade irgendwelche Sachen, die, also jetzt bei dem Projekt ist es ja nicht der Fall, aber gerade solche Sachen, die von irgendwelchen Agenturen einmal gebaut worden sind und die dann halt so irgendwo da laufen und so mehr schlecht als recht irgendwie betreut werden, so die, da wird da noch eine Menge Leute geben, die auf 187 sind.
Ja, oder? Natürlich.
Ja, ich denke auch.
Ich meine, also Ruby 187 ist ja im Grunde das kleinste Problem, oder?
Ja. Also wenn der Oliver, mit dem wir ja auch schon mal gesprochen haben, hat ihm erzählt, er hat normalerweise ohne vorher nachzufragen, worum es geht, bei einem Performance-Tuning-Projekt zugesagt und danach festzustellen, und hat gesagt, ja, so 1-2 Wochen reicht dicke aus, und danach festzustellen, dass es sich um alte Kobold-Systeme handelt.
Naja,
ja, so sind viel. Wir mit 1.7 noch ganz gut dabei, würde ich sagen.
So viel dazu. Dann hatte
der Klaus
ja gesagt, dass der Ruby 2.0 Walkthrough schon fertig ist, und das ist aber irgendwie nicht so wirklich, weil das ist eigentlich nur so für die Leute, die das bei Kickstarter supported haben, haben dann wohl schon so Pre-Release-Dinger.
Und deswegen hat der Lukas also, ja auch
eins gehabt. Deswegen hat der Lukas die auch gehabt, aber genau, es ist halt auf jeden Fall noch nicht.
Aber es fehlt auch immer noch ein Video.
Fertig.
Also es fehlt das letzte Video, das Miscellaneous Video, wo der ganze
Kleinkram. Der spannende Teil.
Würde ich nicht unbedingt sagen. Also ich finde das allgemein schon sehr gut.
Kann man denn da auch als Nicht-Baker Geld für ausgeben, weißt du das?
Baker.
Also es ist halt so, dass der Peter Cooper hat halt irgendwie momentan ein schwereres Problem mit seiner Stimme und kann halt deswegen nicht aufnehmen. Oh. Und deswegen verzögert sich halt alles.
Oh, das ist ja doof.
Also man kann ihn, also er hat ja irgendwie so ein kleines YouTube-Video hochgeladen, wo man ihn sprechen hört. Und so willst du kein Video hören.
Okay.
Und deswegen verschiebt sich das halt momentan alles. Und danach schreibt er ja noch für die Premium-Backer gibt es ja das Ganze als Textfile, als PDF.
Transkript dann nochmal.
Ja, so ein quasi so ein Mini-Buch. Ne? Ja. Und das ist halt auch noch nicht fertig. Und ich denke mal, wenn das fertig ist, dann wird das
okay.
auch
Bist
für
du Premium
andere geben. Nee, ich will nur die Videos.
Ja, wobei es wäre schon cool, wenn das nur in Anführungsstrichen so ein Transkript mehr oder weniger, es wäre schon cool, wenn die Videos fertig sind, dann einfach raushaut, ne?
Ja.
Da will ich kaufen. Also, ja. Weil das 1.9 fand ich halt gut, ich habe es halt zu spät entdeckt.
Mhm.
Aber so ein paar Sachen habe ich mir doch nochmal angeguckt und das eigentlich fand ich ganz gut von der Aufmachung.
Ja, also er ist halt einfach sehr gut darin, so solchen Sachen zusammenzufassen und da halt einfach nochmal alles rauszuziehen.
Also der hat ja auch voll geil sich so eine IRB gebaut, wo er so Kommandos eintippt und das Kommando gleichzeitig für 1.7 und für 1.87 und für 1.9 evaluiert wird. Also er hat halt quasi beim Erzählen Unterschiede, also wenn er Unterschiede zeigt, hat er halt in eine REPL Shell was eingetippt und hat das halt gleichzeitig evaluiert für beide Versionen.
Das hat er jetzt halt erweitert und jetzt kommt das Ergebnis von 1.87, 1.9 und 2.0.
Das ist halt total halt geil.
Alles hintereinander, zack, und dann siehst du mal, was,
okay,
was
das ist. Fett. Das ist halt echt cool.
Und damit kann man dann halt auch die Unterschiede richtig sehen. Ne?
Ja.
Das kann man aber auch so benutzen, das gibt es auch.
Dieses REPL-Projekt, ja? Mhm. Gibt es auch so.
Ja. Müssen wir ja mal aber er sagt halt auch, seid vorsichtig damit, dass es total zusammengehängt.
Ist ja, halt aber ich finde das halt, also ich finde das halt so gerade so für so ein Screencasting halt viel sinnvoller, als irgendwie zu sagen, das ist so, dass, also das ist in der Version so, in der Version so und dann probierst du es nacheinander in den so getrennten Shells aus. Das ist ja irgendwie, du siehst halt nicht so diesen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den,
das ist richtig.
Zwischen den Unterschieden.
Das ist, das ist cool, das ist cool. Gut, also das, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten, bis wir die Videos kaufen können. Ja, ansonsten ja, das so als Ergänzung zum letzten.
Das heißt, deswegen gibt es auch kein Ruby Weekly, The Ruby Show.
The Ruby Show, genau.
Ja, die Ruby Show ist jetzt auch schon 2 Wochen ausgefallen oder drei.
Okay, ja gut, wenn ihr so ein Stimmenproblem hat, dann
Soll
man die ja auch schon, sonst ist das nicht
so gut. Ja, sonst wird das auch nicht mehr so schnell besser.
Richtig. Jo. Dann haben wir was gefunden, oder ich glaube, du hast es gefunden.
Ja, ich habe es. Ich weiß gar nicht genau, wie ich darüber gestolpert bin.
Das hat Ryan Bates auch als
Railscast gemacht. Das haben wir auch, ja. Active, also die
Rede. Also so habe ich es gefunden.
Die Rede ist von Active Model Serializers aus dem Rails API
Projekt.
Kannst du was zu Rails API sagen, Dirk, du, oder Lukas? Ich kenne das nur so.
Also Rails API macht ein paar Sachen weg, die man nicht braucht, wenn man Rails als reines API-Backend verwendet. Also ich gucke nochmal in den README gerade. Ja, es schmeißt irgendwie...
Also das ist also, aber noch nicht benutzt irgendwie.
Ja, doch, ich habe es benutzt. Also es ist in ein paar Projekten, die halt nur API machen, eingebunden. Ich kann jetzt... Also der ganze Helper-Kram und View-Kram fällt halt weg. Ne?
Mhm.
Und die Middleware sind halt ein bisschen weniger, weil halt einfach nicht so viel gebraucht wird. Und ansonsten machst du, glaube ich, auch noch ein paar Sachen zusätzlich. Weiß ich aber
also nicht. Also ist es nochmal so ein eigener Rails-Stack, wenn man so möchte? Also so ein bisschen.
Nee, ich glaube, so kann man es nicht verstehen. Es ist nur so ein gesundes Default. Also ich glaube, sie hängen noch ein paar Sachen zusätzlich mit rein, aber es ist einfach ein gesundes Default für. Du könntest es halt auch selber einfach rausschmeißen, den ganzen Kram. Ne?
Naja.
Und also wenn man so eine Rails-App nur auf API-Calls auslegt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das einzubauen.
Ja. Also dann, genau, aber das ist eigentlich nicht das, was ich dann entdeckt hatte jetzt am Wochenende oder worüber ich nochmal gestolpert war, sondern bin halt über dieses Active Model Serializers gestoßen, was halt irgendwie so als eigenes GEM irgendwie auch so verfügbar ist.
Genau.
Ich habe es jetzt auch noch nicht benutzt, aber weiß nicht, kennst du das, Lukas? Also du hast gerade irgendwo angedeutet.
Nur aus dem Railscast.
Genau, es gibt auch einen Railscast dazu. Also worum es halt geht, ist halt, dass man explizite Serializer-Klassen bauen kann, um Active Model oder auf Active Model basierende jetzt fehlt mir das Wort.
Ist eigentlich Models? Unabhängig von Active auf Active Model basieren, oder?
Ist das sogar unabhängig von Active Model? Ich weiß es gar nicht. Also es geht darum, dass ich halt explizit als explizit einen Serializer beschreibe, um halt ein Objekt halt nach JSON zum Beispiel rauszurendern. Also um zu definieren, welche Sachen sind da erlaubt und irgendwelche Assoziationen lassen sich, das ist dann, glaube ich, Active Record. Nee, es ist auch. Nee, ja, also das ist nicht Active Record spezifisch, aber es sieht halt.
Active Record, genau.
Ja,
wie nicht in Active Model definiert.
Ja, auf jeden Fall kann ich halt, also ich kann halt in meinem Serializer sagen, dass halt mein Blogpost halt viele Kommentare hat und kann halt sagen, baue mir dann halt bitte diese Kommentare halt mit da ein, also serialisiere mir meine Assoziation halt mit da rein und wie er die serialisieren soll und. So ein bisschen nette DSL auch, um irgendwie zu entscheiden, ob bestimmte Sachen inkludiert werden sollen oder nicht, was halt ganz nett ist für solche Sachen wie, was ist das für ein Benutzer? Also darf er das aufgrund seiner Rolle, darf er das überhaupt bekommen? Also dieses typische Problem, was man dann hoffentlich dann auf Controller-Ebene so zusammenmanscht, was dann irgendwie aus dem JSON dann raus darf und was nicht so, also Filter und sowas in der Richtung. Das heißt also, es ist so, dass halt in der Regel dann halt auch explizit sowas wie Current User oder sowas halt auch explizit dem Serializer halt bekannt sein soll und der das halt, der das halt dann sozusagen kapselt, diese Serialisierung. Man kann irgendwie Attribute whitelisten und man kann dann, was halt bei der Rails-Integration halt ganz cool ist, man kann halt dann den Serializer angeben. Also wenn man irgendwie sagt, hier render JSON mein Objekt oder meine Collection und kann dann halt sagen, benutze diesen Serializer dafür, um das jetzt rauszurendern. Und
Und der macht halt auch so ein Auto-Lookup,
also so. Der macht da ziemlich viel Magic wieder drauf. Und also man kann sich, also allein schon die README durchzuscrollen, ist richtig geil. Die ist halt ellenlang, hat super viele Beispiele. Und ich glaube, ich werde das mal einbauen.
An dem Lösungsansatz sehr interessant finde, ist, dass du halt eine ganz normale Klasse baust und dann kannst du halt auch alle Sachen, die wirklich nur speziell für die Präsentation sind, in diese Klasse reinziehen und musst halt nicht deine Models immer fetter werden lassen.
Ja, das hat da nichts drin zu suchen, die Logik.
Genau, ja. Und da ist es halt ein guter Ort, damit das halt auch jeder findet, das da abzulegen.
Ja,
ich hatte vor einiger Zeit was gesucht, um mit Rails eine API zu bauen. Und da hatte ich dann, um die JSON-Objekte zu bauen, habe ich Rabbl benutzt oder Rabbl oder wie das
heißt. Ja, habe ich auch gerade bei Ryan Bates ist das ja dann auch
verliebt. Weil da gab es das ja noch überhaupt nicht. Und das ist halt ganz nett, aber der Ansatz, den finde ich auf jeden Fall besser.
Ein bisschen leiser bitte, Basti.
Du willst doch leiser sein.
Ja, jetzt ist es doch sehr laut. Ihr schreibt mich alle ein bisschen an. Tut mir leid.
Besser?
Besser, ja, viel besser. Das ist sonst mir sehr anstrengend.
Ja, also ich würde jetzt, wenn ich heute das machen würde, würde ich glaube ich eher das benutzen. Sieht mir bisschen eleganter aus.
Ja, und das Rabbl ist ja so eine DSL irgendwie
für APIs. Also das, was bei dem Rabbl halt interessant ist, ist, dass die Rabbl-Files liegen halt im View-Ordner in der Rails-Anwendung und enden dann einfach mit .rabbl, aber dann ist das ein ganz normales Ruby-File mit so einer merkwürdigen DSL und es ist auf jeden Fall besser, als wenn man das alles irgendwie sonst wo baut, ne? Also ganz ohne irgendwie Hilfsmittel. Aber das ist halt wesentlich eleganter, wenn man dann halt eine richtige Klasse hat.
Wie heißt nochmal?
Roar. Das ist auch so ein ähnliches
Projekt. Kennst du das?
Ich glaube nicht.
Wofür steht das nochmal?
Moment, ich guck mal gerade.
Ruby
ist,
on Rails.
Nee. Roar, wie der Löwe macht.
A-R, glaube ich. R-O-A-R, ne?
Genau. Roar Ruby.
Genau.
Vom Photonic, das ist Resource-Oriented Architectures in Ruby.
Ja, genau.
Und da geht es im Grunde, da gibt es das Representer-Pattern, würde ich jetzt mal sagen.
Ich weiß nicht, ob das wirklich so offiziell so heißt. Auf jeden Fall gibt es, ist da von Representern die Rede, die so ein bisschen was ähnlich
machen. Ja, die machen das eigentlich ziemlich, also es ist eigentlich ziemlich äquivalent.
Ja.
Wobei der Fokus da so explizit auf Hypermedia-Modellierung noch irgendwie gelegt wird. Also der Nick ist irgendwie ganz. Der ist ja ziemlich hinterher, irgendwie dieses ganze Hypermedia-Zeug da unterzubringen und das irgendwie voranzutreiben und ist da irgendwie auch im Gespräch mit den üblichen Verdächtigen in diesem Hypermedia-Kontext. Und das ist eigentlich auch ganz interessant und auch ein ganz cooler Ansatz. Was mich dabei halt irgendwie stört, ist, die API ist halt, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig.
Ich muss mal gelinde.
Ja, das ist
charmant auszudrücken.
Ist halt irgendwie, ja.
Okay. Also du hast halt irgendwie so, also du musst irgendwie, also ich weiß nicht, ob das noch der Standardweg ist, aber irgendwie, also dieses Codebeispiel, was ich mich erinnere, ist, du hast irgendwie so eine Active Record Instanz und du schickst dann mit Send und Extend
so ein Modul dahin. Ich hab's gerade hier, ne, da machst du dann order.new.extend order-representer und auf dem Objekt, was da dann zurückkommt, kannst du dann from JSON und to JSON machen. So, und naja, wir haben ja alle gelernt, Extend und Include ist halt keine echte Kapselung. Ist halt einfach nur so Strukturelemente, aber kapselt auch Objekte eben halt nicht. Und deswegen, das ist so das, was mich daran immer hauptsächlich gestört hat und warum ich das auch nie eingesetzt habe, weil ich den Implementierungsansatz, der sagt mir halt nicht so zu. Und das Active Model Serializers macht halt für mein Verständnis total Sinn, weil es halt. Ich würde auch noch gar nicht sagen, was hier das irgendwie DSL-mäßig ist, weil es hat eigentlich nichts mit einer DSL zu tun. Es ist halt einfach nur straightforward Objektorientierung.
Also so has many und has one, das ist schon DSL-like, also wenn du Assoziationen da ausdrückst.
Ja, klar.
Und Attribute beschreibst und Scopes beschreibst, das ist schon sehr...
Ja, aber die Scopes, die sind ja nicht... Die machst du
Serialization ja. Scope, also doch, das ist ja schon... Also ja, bei Scopes ist ein bisschen grenzwertig, also aber bei den, es gibt viele Sachen... Also es sieht halt lustigerweise manchmal wirklich so aus wie so ein Active Record.
Ja, das stimmt.
Active Record Klasse. Und hat dann auch größtenteils halt auch die gleiche Semantik. Also es ist... es ist halt nur zum Teil DSL, aber das Wichtige ist halt wirklich so eine ganz alleinstehende... ein ganz alleinstehendes Ding.
Genau,
sauber. Wenn du das benutzen möchtest, dann gibst du das halt einfach an und extendest nicht irgendwas und genau. Kreuz und quer, sondern hast das...
Wird das Zeug, also das andere Objekt einfach reingeworfen, verwurschtelt dann und kriegst dann wieder was raus.
Ja.
Das ist echt cool. Und du hast halt diesen Controller-Kontext da verfügbar, was du halt bei dem anderen wahrscheinlich auch hast, würde ich vermuten. Hoffentlich.
Ja. Also ich werde mir das mal im Detail mal angucken. Das ist, glaube ich,
kann man auf jeden Fall cool machen.
Ja, und es gibt, wie gesagt, einen Weltcast dazu. Dann den können wir noch verlinken.
Genau.
Der ist sogar, glaube ich, nicht pro.
Ich glaube, nee, nicht so, und ich habe ihn geguckt.
Also. Ja. Aber du konntest nichts beitragen. Also, das ist ja schlecht vorbereitet.
Hat jemand mit JBuilder schon mal was gemacht? Nicht der IDE der alten?
Doch, in der Schule
da. Ja, ich habe da auch schon mal was mit, aber nicht JBuilder, die IDE.
Also, das ist so ein neue JSON-Veteran, ne?
JBuilder, ja, ich glaube, die
gibt es auch JSON-Builder. JBuilder.
Nee, es heißt JBuilder.
Ja, aber um JSON zu
provides bilden. Provides a DSL for generating JSON. Also das fällt mir nur gerade ein, weil das auch auf der Railscars-Folge verlinkt ist als Resources. Okay. Und da der Lukas gerade von Rebel gesprochen hat, was auch da verlinkt ist, wollte ich nur...
Ja, das wird der Dirk jetzt alles schön in die Shownotes kopieren.
Ja, natürlich. Ja. Ob da jemand schon mal was mitgemacht hat?
Nein. Gut. Ich habe zwar gesehen, dass es da ist, aber ich hatte bisher nicht die Notwendigkeit dafür. Also entweder gab es halt schon eine andere fancy Lösung, um irgendwie... so Serialisierungsscheiß irgendwie zu machen, oder es war bisher, konnte 1:1 so rausgegeben werden.
Gut.
Ja.
Dann packe ich das auch nicht schon uns, ja. Das dann dazu ist auf jeden Fall.
Ja. Dann,
der Basti hat die Liebe zu Thor entdeckt.
Ja.
Thor.
Ja, also, das ist, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Thor so allgemein so ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt.
Den Eindruck würde ich unterstreichen.
So, also sowohl Aufmerksamkeit im Sinne von Pflege des Projektes als auch Aufmerksamkeit, dass es das überhaupt gibt und was das Scheißteil kann. Also ich weiß nicht.
Ich habe das schon mal benutzt, um so ein GUI, GUI.
Ein GUI zu bauen.
Das ist alles eine GUI, wo ich mehr machen kann als Enter drücken. Und da fand ich das super cool. Und dann habe ich es eine Zeit später, wollte ich das wieder benutzen. Da habe ich noch nicht mehr die Homepage gefunden, weil die
ist eine Katastrophe. Ja. Also diese Dokumentation ist eigentlich, also die ist halt, also im besten Fall ist sie halt nicht vorhanden und im schlimmsten Fall ist sie halt völlig outdated.
Und ja, man muss sich eigentlich durchs Yard-Doc
Genau, und man muss irgendwie Beispiele suchen und durch Yard, und dann habe ich bei Rails, die natürlich Tor in einer total krassen, verschachtelten und dynamischen Weise noch benutzen, sich dann teilweise auch so ein bisschen inspirieren lassen. Aber es ist halt letzten Endes, was ist Tor eigentlich? Es ist ja so ein Set aus irgendwie,
Rake auf Drogen
ist Rake das. Auf Drogen, also so irgendwie
so Option. So wie Maven End auf Drogen.
Ja, so Option Parsing und Subcommand und der ganze Kram ist halt super mächtig und flexibel mit Defaults und alles halt komplett drin. Und es ist mega elegant in der Benutzung, also einfach nur so eine Klasse definieren, die von Tor ableitet, und wenn das einzige Ding ist, was dann in dem Tor-File drin ist, dann wird das doch automatisch erkannt, was da für Tasks dann da drin sind. Also Methoden werden einfach zu Tasks und
Man hat so Ausgabe, Helper, Abfrage, Helper,
genau, so
ein Kram.
Genau,
Templating ist dabei.
Ja, Templating ist halt komplett dabei, so mit ERB auch. Dieses, also Rails, wenn man halt ein Rails-Projekt, also Rails benutzt halt Tor für Migration, also für alle Generatoren sind halt in Tor gebaut in Rails, also Migration, neue Rails-App und alles ist halt alles.
Ja, und das Rails-Kommando selber ist ein Tor-Skript.
Genau.
Genau. Ja, und das hat ja auch diese schicke Ausgabe, wo dann links was steht und das alles zentriert.
Genau,
ja,
und die Farben auch korrekt und so. Also das ist also unglaublich, unglaublich cool. Also ich habe das jetzt Wochenende bei so einem internen Hackathon von AdCloud mal gemacht, um halt so ein Mini-Generator für so eine bestimmte Art von Komponenten, die halt in letzter Zeit halt häufiger entstehen, einfach mal geguckt, wie das halt so funktioniert, die dann halt einfach so komplettes Projekt eigentlich anlegen mit deploybar und Tests und also Tests, also den Rahmen sozusagen schon mal.
Scaffolding.
Scaffolding eigentlich, ja, ja, genau, wenn man so möchte, genau. Und wenn man halt erstmal diese Hürde überwunden hat, wie da eigentlich gedacht ist, das zu benutzen, war es halt total cool und elegant, das auch dann letzten Endes zu benutzen.
Ja, ja. Tor ist super.
Tor finde ich auch super. Also ich weiß auch nicht, wieso ich immer noch so lange Zeit irgendwie noch versucht habe, irgendwelche Rake-Files. Das ist eigentlich, ich müsste auch mal Geekstammtisch mal die GST-Kitchen mal auf Tor umstellen.
Ja,
das ist ja auch noch so ein Rake-File noch da drin.
Ja, ich habe auch mal auf irgendeiner Kolonna B über Tor erzählt. Das hat auch auf wenig hat nicht so richtig Begeisterungsstürme ausgelöst.
Also was ich an Tor besonders interessant finde, ist, wenn man so eine Command-Line-Application baut, die halt ein bisschen mehr kann, als wirklich nur aufgerufen werden und dann halt im Hintergrund zu rödeln, dann ist das Tor quasi so ein Paket, da ist alles mit drin. Und genau. Du kannst halt die Ausgabe schön machen, du kannst die Eingabe schön machen und du hast es halt auf eine saubere Art und Weise definiert. Ne?
Ja, also Dokumentation von Parametern ist irgendwie super easy.
Was eigentlich das Geilste ist, ist, dass es halt anständig strukturiert ist, dass das halt alles eigene Klassen sind, dass du hier auch mit Modulen so Gruppierungen machen kannst und so. Das heißt, wenn du irgendwie so größere Projekte hast und irgendwelche so Tasks, die halt irgendwie in mehreren Projekten eigentlich so gleich sind, dann kannst du die halt in Gem verpacken, kannst die halt laden, kannst du einfach das Ding requiren und schon hast du deine Tasks halt erweitert.
Ja.
Also das ist halt mit Rake ist das halt voll der Krampf, das anständig zu machen.
Ja, benutze ich seit Jahren.
Ja, Dirk, warum hast du nichts gesagt?
Ja, habe ich ja versucht, hat mir keiner zugehört. Ja. Übrigens, Killer-Argument, letztens hat mich noch jemand gefragt, warum benutzt du Tor und nicht Rake? Und als ich dann gesagt habe, ja, man kann unter anderem irgendwie Parameter auf der Kommandozeile, alles klar, gekauft, nicht.
Boah, das ist ja echt mit Rake so ätzend.
Diese, ja, entweder Umgebungsvariablen oder eckige diese Klammer diese auf.
Klammerscheiße, da musst du die escapen. Ah, das ist total schlimm.
Ja, schlimm.
Naja, was soll man machen? Klar, also ein kleines
Tor lohnt sich auf jeden Fall, sich mal die Mühe zu machen, sich das anzugucken.
Definitiv.
Es ist, glaube ich, von
Yehuda Cats.
Von wem sonst,
genau. Ja. Ja. Vielleicht kann man da mal Geld sammeln, dass ihr das mal...
So als nächstes Projekt.
Oder irgendwer sich mal... Da muss es doch jemanden geben, der sich mal findet.
Du machst doch Open Source. Das willst du das nicht machen. Also es ist halt eigentlich so von den Features her, glaube ich, ziemlich complete. Also es ist halt nicht so wirklich viel, was halt fehlt, um das halt nützlich zu machen. Es ist halt schon sehr, sehr nützlich. Aber ich glaube, so Dokumentation und Beispiele fehlen halt einfach.
Genau.
So ein bisschen Material so drumherum, damit das ein bisschen, ein bisschen besser pushen kann.
Irgendwie. Also ich habe letztes Mal auch irgendwo beim Projekt in der Engine Generatoren eingebaut und das macht man halt auch mit Tor. Die sind halt, das ist ja sowieso automatisch dann in der
Race Engine super mit Tor. Geil, auch API-mäßig zu benutzen.
Aber es ist dann halt jedes Mal wieder, okay, was muss ich denn genau machen? Mhm. Dann lange nicht gemacht, dann wieder suchen und man ist irgendwie so irgendwie ein, zwei Stunden damit beschäftigt, alles wieder zusammen zu crossen, um rauszufinden, wie man es jetzt genau macht.
Ja, und am Ende war es dann doch ganz einfach.
Ja, ist halt, der Code ist halt minimal, den man schreibt, aber dann, okay, wo muss ich das File hinpacken, wo kommt dann die Usage-Information hin, damit alles automatisch angezeigt
wird. Ganz großer Punkt, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich glaube, dass auch Unit-Tests machen dafür sehr viel einfacher ist als mit Rake-Tests.
Kann ich mir auch vorstellen.
Weil es halt einfach Methoden sind
auf der Klasse.
Und kannst halt einfach aufrufen und gucken, was halt passiert. Also wenn man das halt irgendwie braucht für irgendwelche Tasks, könnte ich
mir
halt
auch überhaupt das Testen, dass bestimmte Argumente übergeben werden, dass die vorhanden sind, ist halt alles irgendwie
ganz easy.
Aber was mich da auch, als ich das benutzt habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich gebaut hatte, aber ich hatte auf jeden Fall auch so ein Tool gebaut und dann hatte ich dann mir irgendwas zurecht gebastelt für einen bestimmten Task und dann einen Tag später merke ich, dass es in Tor eingebaut. Ja. Aber ich habe es halt einfach nicht gefunden, weil es einfach so verwurzelt alles ist. Das ist wirklich blöd.
Ja.
Und dabei, also es ist halt wirklich super viel dabei. Wenn man sich da alles durchguckt, dann findet man einfach unglaublich viel.
Gut.
Vielleicht müssen wir auch mal selber eine Initiative Dokumente Tor-Dings.
Ja. Aber wo wir gerade bei nicht gut nicht mehr gut maintainten Projekten sind, Red Carpet sucht auch nach einem neuen Maintainer, wo noch keiner eingesprungen ist. Das sehr, sehr schicke Markdown-Gem, was ich persönlich auch sehr gerne benutze.
Habe ich jetzt letztens aus dem Projekt rausgeworfen.
Echt? Warum? Ja,
weil es nicht in JRuby kompiliert.
Achso, ja.
Das ist richtig. Auch direkt zum nächsten Thema.
Ja, aber grundsätzlich
ist Was hast du denn stattdessen eingebunden?
Cramdown. Cramdown,
oder heißt das so? Also was an Red Carpet halt... Cramdown, ja.
Ja, Cramdown.
Red Carpet hat halt den Vorteil, du kannst das... halt leichter modifizieren, was dabei rauskommen soll. Also bei NerdHub habe ich das auch eingebunden und da habe ich, was habe ich nochmal gebaut? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kann man halt sich in diesen Prozess der Ausgabe reinhucken an bestimmten Stellen und sagen, okay, wenn du das und das findest, dann sag mir Bescheid, ich möchte damit noch was machen.
Zum Beispiel Twitter-Handle substituieren.
Richtig,
mit Links.
Genau, und das ist halt ja. in anderen Bibliotheken einfach nicht so möglich. Und das Blöde an dem Projekt ist halt, dass das 95% C ist und der VMG, oder wie heißt er, VMG? Der auf jeden Fall sagt halt, ihr müsst richtig gut C können, wenn ihr diese Bibliothek übernehmen wollt, weil das ist hart. Und Ruby nützt euch hier nicht so viel in diesem Projekt.
Schade.
Kann das nicht einer von GitHub maintainen? Die müssen das doch auch.
Der ist der Typ von GitHub im Übrigen. Und GitHub benutzt es nicht mehr und deswegen wird es auch nicht mehr maintained.
Ja, aber was ich habe das...
GitHub? GitHub hat jetzt eine eigene Lösung, die nicht Open Source ist und benutzt die, weil halt ja, ihnen ein Red Carpet zu viel gefummelt ist. Und die haben halt eine wirklich streamlined Version, wo man nicht mehr irgendwelche Sachen modifizieren kann, sondern die halt in einem durchbaut, aber halt dieses GitHub-flavored Markdown rauswirft auf jeden Fall und da kannst du halt nichts mehr dran ändern.
Ja.
Und darum benutzen die das halt nicht mehr, das Red Carpet, und das ist halt aus GitHub ganz raus und deswegen gibt der VMG das halt ab.
Ah, okay. Ja, es ist in GSD Kitchen ist das auch drin, ne? Red Carpet, das habe ich halt mit irgendwie GitHub-flavored Markdown von GitLab geborgt und dann da Twitter-Handle-Extraction.
Ja.
Also es war echt super easy zu bauen.
Mhm.
Das ist ziemlich, das stimmt, das ist ziemlich cool, wenn man sowas machen möchte, was durchaus ja, Anwendungsfälle hat. Also wie GSD Kitchen NerdHub ist halt
ja, cool. Wenn man beispielsweise sowas bauen will wie Gollum oder so und man möchte einführen, dass es irgendwie Links gibt, so automatische Wiki-Links, kann man das damit halt bauen. Ne? Und wenn man das sonst macht, dann ist es halt eine bescheuerte Arbeit.
Hm. Ja, da kann man vielleicht eher überlegen, ob man Cramdown dahin bringt, dass man sowas macht.
Dass es halt modularer wird, meinst du?
Ja, weil das ist ja auch irgendwie, das ist, also der Vorteil ist auf jeden Fall, dass Pure Ruby ist und ziemlich schnell, ne? So wie die schnellste Ruby, also Pure Ruby Implementierung von Markdown.
Hm. Und aber welches Markdown ist da implementiert? Ich glaube, da ist dieses Multi-Markdown drin implementiert, ne?
Ich weiß gar nicht.
Das ist nämlich ein bisschen.
Ja, das kann gut sein.
Weil da fehlte, glaube ich, das ganze Code-Fencing und so fehlte, glaube ich, ne? Code-Highlighting und so.
Ja, ich, nee, das musste auch
drin. Oder sein. Vielleicht, also ich habe das letzte Mal Cramdown mir angeguckt, das ist schon was her, vielleicht gab es das da auch noch nicht.
Ja,
aber,
ja, aber es wäre vielleicht dann interessanter, bevor man, und wie gesagt, also ich habe es halt letztens für ein JRuby-Experiment gebraucht und das ist halt irgendwie ganz cool. Ja, und laut Webseite ist irgendwie viermal schneller als Maruku.
Ja. Ja, vielleicht ist das die Zukunft.
Ja.
Wer weiß.
Was hast du denn mit JRuby gebaut, Dirk?
Was habe ich denn mit JRuby gebaut? Auch für hier AdCloud auf dem Hackathon, wo der Basti eben von gesprochen hat. Einfach mal probiert, wie es ist, so interne Ruby Apps, Services in der JVM zu deployen,
bei Java und so.
Bei Java und so,
Enterprise.
Genau. Nicht bei Enterprise, weil ich da mehr mit XML machen kann. Ich möchte meine Konfiguration gerne in XML machen. YAML ist ja nicht mehr sicher.
For security reasons.
Genau. Nee, es gibt doch Tommel jetzt, kein Problem.
Das ist alles safe.
Nee, weil ich mir eigentlich relativ viel davon verspreche, um den Betrieb so ein bisschen zu konsolidieren. Weil ja, vor allem als Plattform an sich ist ja eigentlich jetzt nicht die schlechteste Variante. Und du hast ziemlich viele Monitoring-Lösungen da und hast viel Introspection in den ganzen Kram. Musst nicht irgendwie Worker extern starten, um irgendwelche Background-Jobs zu machen und so ein Zeug. Ja, und das war einfach mal so eine... Also zum einen wollte ich mal wissen, wie viel Arbeit ist es? Ne? Also ist jetzt schon ein bisschen Code, es ist nicht super viel, aber wie viel Arbeit ist es dafür zu sorgen, dass es überhaupt auf der JVM läuft? Oder mit JRuby, dass die Tests mal durchlaufen und was muss ich alles austauschen? Wo muss ich irgendwie grob darauf achten? Wie ist das so in den regulären Entwicklungen. Und wie viel Arbeit ist das Teil irgendwie zu deployen? Was nimmt man da? Und es ist eigentlich ganz cool gewesen. Ich habe relativ viel Zeit damit verbraten, irgendwie rauszufinden, dass bei meinem lokalen RVM-Installationszeug irgendwie der Nailgun-Server, was irgendwie so ein Java-Server-Prozess startet, damit die Startup-Zeit deiner Rake-Sachen und so minimiert wird, irgendwie broken ist. Ich habe dann halt irgendwann, also ich war so gerade irgendwie am Umstellen und einen SQLite-Jam ausgetauscht gegen den JDBC-Adapter, starte so meine, will die Tests laufen lassen, kriege ich Connection Refused.
So, einfach okay. Nur Connection Refused, also ja, die einzige Ausgabe von dem Test halt so, ne?
Und auch erst mit --trace vor allen Dingen. So, und dann so, okay, ist wahrscheinlich SQLite, ne? Irgendwie erstmal eine halbe Stunde lang in die Richtung sortiert, ne? Und dann ja, okay, vielleicht ist das Projekt komisch, dann das von Ryan Bates genommen, vom Red Scars, das Beispielprojekt, ne?
Auch nicht.
Lief dann. Einmal konnte ich ein Bundle-Install machen und dann auch Connection Refuse. Was ist denn hier los? Ja, und dann irgendwann rausgefunden, es gibt ja dieses Nailgun und aus irgendeinem Grund, beim Basti nämlich anscheinend nicht.
Lief's.
Bei ihm lief es einfach und auf dem Server lief es dann nachher auch mit RVM, habe ich dann anscheinend die Option irgendwo in den Umgebungsvariablen automatisch gesetzt bekommen, mach mal hier Nailgun. Ja, aber ansonsten war das relativ straightforward, das an den Start zu kriegen. Es war halt echt überschaubar, was man so austauschen musste.
Was hast du dann jetzt als Application-Server?
Trinidad. Aber vielleicht ganz kurz, was man austauschen musste. Also zum einen die Datenbanktreiber halt, aber das ist halt das, was offensichtlich ist. Ich musste Red Carpet austauschen und ich musste interessanterweise Forman wegwerfen, weil Forman ist dieses Prozess, was ist das eigentlich?
Starter. Genau?
Prozessstarter, ne? Ja. Man schreibt in so einem Proc-File, welche Prozesse man alle hat, benahmt die und mit Forman lassen die sich dann alle starten, kriegen Pits, Demonize und alles so, also ein Kram. Und für den Fall, dass du Forman in JBruby verwendest, required Forman ein POSIX-Spawner-Gem, was ja vom Namen jetzt für mich schon nicht so viel Sinn gemacht hat. Weil, ja, und das hat irgendwie nicht gebaut und es ist auch ein bekanntes Problem bei Forman, dass das in der aktuellen JRuby-Version nicht mehr richtig funktioniert, weil die haben ja den nativen C-Support abgeschaltet in JRuby.
Mhm. 1.7. Das kannst du, glaube ich, aber wieder anmachen irgendwie, ne?
Nee, ich glaube, in 1.7 kannst du es nicht mehr anmachen. Oh, in 1.6 war es per Default aus und du konntest es wieder an, oder?
Ja, ich dachte, es gibt einen Flag dafür, ja, aber es ist halt eigentlich,
aber eigentlich soll man es nicht mehr machen.
Und es soll man nicht machen.
Haben wir ja letztes Mal mit Klaus schon drüber gesprochen, dass man eigentlich diese FFI-Dinger benutzen möchte. Mhm. Ja, und das Formel war euch noch nicht am Start. Naja, ich habe dann auf jeden Fall als Application-Server Trinidad genommen. Trinidad ist im Grunde Tomcat.
Ja, genau. Oh. Triggerwarnung.
Triggerwarnung, Tomcat. ja, Tomcat ist ja auch so ein so
klein nett also ist halt
abgehangene Software. gibt's schon seit immer. Und eigentlich hätte ich gern was auf Jetty-Basis ausprobiert. Minuzu oder gucken wir nach. Auf jeden Fall gibt es halt ein Jetty-basiertes System auch für JRuby. Das war, erschien mir aber nicht, also auf jeden Fall so laut README, war das halt nicht so, dass ich es mal machen wollte. Und das Trinidad ist halt ziemlich ausgereift, Chinas, und es gibt super viele Extensions. Ja, habe ich also das genommen. Und da gibt es halt unter anderem auch was, um Background-Jobs zu machen. Also habe ich dann einfach gesagt, okay, brauchst du kein Formen mehr. Ich hatte es dann erst mit Celluloid ausprobiert und dann threaded. Und dann gesehen, ach komm, kannst du einfach dein Rescue-basiertes System weiternehmen und definierst, also eigentlich auch, ich musste gar nichts machen, außer in der Trinidad-Konfiguration eintragen, hier, mach mal bitte die Rescue-Queues und dann starten dann halt automatisch gethreaded irgendwelche Worker und Trinidad sorgt dafür, dass die überwacht werden und alles Mögliche.
Hattest du dir mal Talkbox angeguckt?
Talkbox hatte ich mir in dem Zuge auch angeguckt.
Ist noch schlimmer.
Ist nämlich ein JBoss. Ja. Genau. Und ja, für das, was mir da so vorschwebte, fand ich es dann ein bisschen overkill. So vor allen Dingen so von, weißt du, du kommst von Ruby, machst alles Unix-Style und bam, JBoss. Ja. Also das ist halt, ist schon geil, was dann halt alles geht. Aber ich glaube, da machst du nochmal ein ganz neues Fass auf. Und das kann dann, also ich glaube, den Zwischenschritt über was Leichtgewichtiges wie ein Tomcat und immer noch Unix-Style deine Sachen grundsätzlich aufziehen, ist da ein ganz guter Mittelweg.
Also auf der Rupi-Konferenz, da war ein Vortrag von dem Erfinder von Talkbox oder dem Hauptentwickler.
Ja.
Der arbeitet halt wie das JRuby-Team bei Red Hat.
Ja.
Also die arbeiten da quasi in einem Büro und deswegen der Charlie Nutter, der empfiehlt das halt auch immer so als der beste Application-Server.
Ja, das glaube ich auch, weil JBoss ist halt, glaube ich, auch im Moment, weil alles andere ist ja von Oracle gekauft worden, was irgendwie taugte. tatsächlich alles andere.
Tomcat ist doch Apache.
Ja, aber Tomcat ist ja kein Application-Server. Ein Servlet-Container.
Ja.
Ja. Und also was Application-Server angeht, ist JBoss, glaube ich, das Einzige, was... Also das Glassfish ist jetzt auch Oracle.
Ist alles,
die ganzen geht alles anderen,
in den Bach runter.
Sind alle Oracle.
Um die Liste nochmal zu vervollständigen, also es gibt die Actively Developed Servers laut dem JRuby Wiki ist halt Trinidad, also Tomcat. Dann, was du gerade eben gesucht hast, war Mizuno.
Mizuno, okay.
Das ist halt Jetty. Talkbox, dann gibt es noch Talkbox Lite. Puma gibt es halt noch. Das ist halt, das gibt es natürlich auch ohne JRuby.
Genau.
Auch ganz nett, glaube ich.
Ich glaube, der ist dann noch ein bisschen mehr lightweight.
Der ist halt sehr, sehr lightweight. Ja,
genau.
So, ist aber auch so vom Speed her eigentlich ganz cool. Und dann gibt es noch Jubilee oder so. A Server based on Vertix. Oder wie auch gerade man das ausspricht, habe ich noch nie was von gehört.
Ja.
Es gab dann wohl so ein paar Sachen, die halt gekommen und gegangen sind, so auf Netty-Basis und noch irgendwas auf noch ein Jetty und da noch ein Wrapper, hier noch ein Wrapper. Ja.
Ja, also ich glaube, also Puma ist halt, ne, da kann man, ist halt wie jetzt, wenn man irgendwie Unicorns macht, ist halt eigentlich nur irgendwie der HTTP-Adapter-Kram. Ja. Und wenn man jetzt Jetty ist halt ein bisschen mehr noch, Tomcat ist schon, geht ja auch in die Plattformrichtung, aber noch nicht so ein Monstrum wie ein JBoss. Und ich glaube, dass das Vertix, meine ich,
also weil Jetty
also, okay, und Tomcat implementieren halt beide die Servlet-Spec von Java. Mhm. Und guck mal bitte nach gerade, ob also Vertix, es gibt auf jeden Fall auch einen Java-Server, der halt darauf verzichtet, die Servlet-Spec zu implementieren.
Das klingt jetzt nicht so nach, also wenn ich jetzt hier auf Vertix.io gehe, Effortless Asynchronous Application Development for the modern web and enterprise.
Ah, okay, das scheint
dann. Polyglot hier, Simplicity, Scalability, das sieht sehr nicht non-enterprisey aus hier, die Webseite.
Ja, okay. Blenden wir den mal aus.
Aber Features, hier Distributed Event Bus, das sieht dann schon wieder mehr Enterprise, ne? Aber hier WebSocket Support, irgendwie Kram, also ich weiß nicht, also ich hab mir das Vertex oder wie das heißt, nicht angeguckt.
Naja, auf jeden Fall, also Puma fand ich dann irgendwie zu wenig von dem JVM-Kram mitzunehmen.
Mhm.
Und Trinidad ist, glaube ich, so als Einstieg ganz, ganz guter Mittelwerk.
Wo wir gerade eben bei Oracle waren, hier das Glassfish Gem steht ja, ist halt, ist no longer maintained by Oracle.
Ja, also, der Server wahrscheinlich auch nicht.
Die haben einfach keinen Bock mehr drauf.
Naja. Ja, sondern auf jeden Fall, mit dem Trinidad, glaube ich, hat man so einen ganz guten Start, weil man hatte halt irgendwie, man kann ja auch die Connection Pulley da drin machen, mit diesem Java Interface und wie Sachen, JNDI. JNDI ist es, glaube ich, ne? Dieser Named Service.
Viel zu viel Abkürzung,
Java. Keine Ahnung. Ja, also da geht dann einiges und was ich super, super cool fand, war das echt mit diesen Rescue Workern. Trägst ein, zack, laufen die. Machst keine Änderung in deinem Code, läuft einfach, als ob du die Rake Worker gestartet hast. Hast dann natürlich auch mit Rescue Web ganz normal Zugriff drauf, weil es ja nach wie vor über ein Redis läuft. Das war schon ganz cool. Was Deployment angeht, ist ja auch straightforward. Ich habe es dann einfach Capistrano-mäßig so gemacht wie vorher. Den Server jetzt komplett demonized. Das war dann jetzt noch offen, da hat man ja auch ohne Ende Möglichkeiten rumzuspielen mit irgendwelchen Flags und das habe ich dann jetzt nicht so intensiv gemacht, aber insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, war straightforward, ging relativ zügig und ist auf jeden Fall ein gangbarer Weg, um da so die Vorteile mitzunehmen und den Talkbox dann zu verwenden. Ich glaube, es lohnt sich da, also wenn man jetzt nicht jemanden greifbar hat, der fit in JBoss ist und so ein Teil schon mal bezwungen hat, ist, glaube ich, so eine einfache Lösung als Einstieg ganz gut und so eine grundsätzliche Erfahrung mit der Plattform zu sammeln und dann irgendwann nach Talkbox
zu wechseln. Also mir scheint es halt so zu sein, dass alles, dass Talkbox das halt alles auch kann. Also der hat ja auch Background Worker, der hat auch so Sachen wie Cronjobs quasi, dann kannst du sagen, um die und die Uhrzeit starte mal den und den Prozess und so weiter. Also das soll so ein halt wunschlos glücklich Paket sein, wo halt alles drin ist, was man braucht, wenn man eine Rails-Anwendung oder sowas baut.
Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube, dass das schon ein interessanter Ansatz ist. Ne? Ich meine, man muss ja nicht unbedingt alles benutzen. Man kann ja auch am Anfang erstmal sagen, ich kack da drauf und danach ja halt die Sachen dazu nehmen.
Weißt du, wie viele Leute daran arbeiten?
Einer, aber der halt Vollzeit.
Ja, weil ich habe so bei diesem Trinidad-Ding habe ich so das Gefühl, das ist irgendwie so einer, der dann irgendwie alles mit allen Extensions und
ja, das
so
ein, pflegt. Hat er auch. Also vielleicht, also ich werde mir das Talkbox auch sicher nochmal angucken und vielleicht fahren wir dann auch auf Talkbox oder so. Ich werde da auf jeden Fall nochmal
vorbei. Ich denke auch, der Umstieg wird nicht so hart sein.
Also ja, ja, genau.
Deswegen. Das
ist dann halt, easy.
Ja, wenn du erst einmal in der Java-Welt angekommen bist und all deine Gems da funktionieren, dann hast du, glaube ich, nicht mehr so die Probleme zwischen diesen verschiedenen Application-Servern zu wechseln. Also ich sehe es halt schon als Vorteil, wenn da halt einer wirklich Vollzeit dran arbeitet, der halt direkt mit dem JRuby-Team da nebenan quasi sitzt, dann hat er halt auch irgendwie mehr Möglichkeiten. Ich weiß jetzt nicht, wer dahinter sitzt, aber der wird wahrscheinlich nicht Vollzeit dran arbeiten, ne? Oder?
Keine Ahnung. Mir war nur aufgefallen, dass halt diese ganzen, also auch bei den anderen Servern, die wir jetzt gerade aufgelistet haben, ist halt immer so einer, der das also irgendwie macht, so nebenbei. Und bei Trinidad sind ja tausend Repos, die da drin sind. Die irgendwelche Extensions oder Adapter, da gibt es irgendwelche Rack JRuby Adapter, die dann das irgendwie seamless machen, wo ich irgendwie sofort einen Bug drin hatte. Aber das Problem ist halt einfach, wenn man da halt noch nicht so viel mit gemacht hat, so mit dieser ganzen auf JVM-Basis irgendwie hosten und dann kommt man halt so da rein und dann ist natürlich gut, wenn da wirklich so ein sehr gut maintaintes Ding, also dass man halt damit startet.
Ja, da ist wahrscheinlich halt Talkbox die bessere Wahl.
Weil ich glaube, was halt dann eher schädlich ist, momentan ist halt, wenn du halt so von einem Bug zum nächsten stolperst, weil du irgendwie merkst, oh, das geht ja doch noch nicht ganz oder das ist irgendwie noch nicht so ausgereift und dann wechselst du das wieder aus und dann bist du halt dann sehr viel am Hin- und Herwechseln, ohne da wirklich voranzukommen.
Ja, also bei Trinidad, da gibt es halt auch so eine Extension wie als Cronersatz, irgendwie auf Quartz-Basis, was wohl die Java-Implementierung dafür ist, ist wahrscheinlich bei JBoss dann auch auf Quartz realisiert. Ja, und das habe ich auf jeden Fall nicht ans Laufen gekriegt. Irgendwelche komischen Fehler und dann ist irgendwas nicht gestartet.
Ja, aber dann ist halt die Doku irgendwie unverständlich und dann.
Ja, wir haben nicht rausgefunden, warum und welche hier. Die Syntax war auch ganz witzig, du vererbst von einer, also du schreibst deinen Cron-Job quasi. Als Klasse vererbst von etwas, wo du als sieht aus wie eine Klasse, von der du vererbst, aber gibst die Cron-Syntax als Parameter daran an und kriegst dann eine anonyme Klasse zurück. Und da ist auf jeden Fall irgendwas auseinandergebrochen. Völlig überraschend.
Ja, merkt aber. Sieht aber lustig aus.
Ja, sah sehr witzig aus. Ja, aber dann ist Talkbox wahahrscheinlich die interessantere Variante, wenn da einfach also das Maintainment da
ist. Mir halt nur gerade so aufgegangen, dass das vielleicht ein ganz guter Mitentscheidungspunkt sein sollte. Wenn die halt prinzipiell alle ja mehr oder weniger die ja für den Start das gleiche bieten, dann vielleicht dann doch auf das gehen, was irgendwie
was meistens Lukas meinte, Support muss halt nicht alles
benutzen. Ja, genau.
Ne? Ja. Muss halt nicht sofort alles in dem JBoss machen.
Ja. Ja.
YouTube.
Ja. Genug Enterprise, oder?
Das auf jeden Fall zu JRuby, genau.
ich denk auch.
Ist auf jeden Fall spannend. Ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich da ernsthaft das ein bisschen verfolge und werde ich weitermachen.
Ja,
auf jeden
Fall. Cool. Ja, dann, das ist mir, glaube ich, auch erst am Wochenende aufgefallen, das wurde irgendwie rumgetwittert oder so, dass hier dieser VMware Fusion Provider für Vagrant fertig ist.
Ich glaube nicht, das ist schon ein bisschen länger.
Schon länger? Ja. Also ich habe es erst vor kurzem vernommen, fand ich ganz cool, weil ich habe da auch irgendwie schon ein bisschen länger drauf gewartet. Also ich habe halt vorher Fusion benutzt, ausschließlich. Bis ich dann halt mehr mit Vagrant machen wollte. Ich habe dann doch nicht so viel gemacht, also mache jetzt doch nicht so viel damit, wie ich eigentlich will. Auf jeden Fall, man merkt halt, Fusion ist halt einfach, also VMware ist halt meilenweit voraus vor. Mhm. Also auf OS X auf jeden Fall. VirtualBox natürlich wieder Oracle, ne? Also vielleicht liegt das auch da irgendwie dran, dass da so ein bisschen weniger Liebe irgendwie reinfließt, ja, aber das ist halt irgendwie, also ich habe da, also mit diesem GUI-Interface, wenn ich das einmal benutzen möchte, so komische Freezes, das ist natürlich non-Retina, sieht halt aus wie ne? Und auch so von der Performance her ist das halt, also ist halt nicht im Ansatz vergleichbar mit Fusion. Ich habe aber Fusion trotzdem runtergeschmissen, weil ich halt nicht irgendwie zwei Hypervisor haben wollte, die irgendwelche Kernel-Extensions da laden und Dinge tun und deswegen muss ich mal schauen, ob ich die. Es ist nämlich nicht kostenlos. Also dieser Provider ist halt von HashiCorp.
HashiCorp, genau. Das ist ja der Mitchell, heißt er ja. Mitchell Hashimoto.
Hashimoto.
Der ist ja der Vagrant-Autor und der hat ja diese Bude da gegründet, auch schon ein bisschen länger, glaube ich.
Mhm. Dieses Jahr, aber nee, auf der Rupi hat er es angekündigt.
Ja, und vertreibt jetzt halt diesen Fusion Provider. Es gibt da wo mehrere Provider. Also VirtualBox ist halt der Default Provider. Da gibt es ja irgendwie so AWS Provider, wo du sogar so direkt mit Cloud irgendwie machen kannst.
Ist auch noch nicht fertig.
Der ist noch nicht fertig. Genau. Und ja, jetzt halt ja diesen Fusion Provider, der halt irgendwie $80 kostet.
Ja, das ist ja, soweit ich das verstanden habe, diese Provider sind möglich geworden, weil er hat das ja überhaupt rausgezogen, damit er den VMware-Provider machen kann.
Ja,
also seitdem kann man halt irgendwie mehrere Provider machen, genau, was also halt voll geil ist. Von
Architektur halt vorgesehen, ja. Und ich werde mal schauen, also wenn ich irgendwie merke, ich mache wieder mehr mit Vagrant oder ich will wieder mehr mit Vagrant machen, dann werde ich wahrscheinlich mir mal ein Fusion-Update kaufen und den Provider kaufen und VirtualBox hier runterschmeißen.
Mhm. Yay.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Also vor allem auch so Windows ist halt, läuft halt unter Fusion einfach tausendmal besser, wenn man aus irgendwelchen Gründen auch immer mal einen Windows braucht.
Ja, also ich habe in der Uni hatten wir ein Projekt und da haben wir halt von Anfang an gesagt, alle sollen auf einer VM entwickeln, weil es war halt so ein Java-Projekt und wir wollten halt nicht, dass jeder nachher was anderes da baut. Und
Java, ne? Dieses plattformunabhängige, genau. write once, run everywhere.
Das
so eine Lüge.
War ein bisschen anders als bei so einem Ruby-Projekt, wo es eben total egal ist, worauf du entwickelst. Auf jeden Fall hatte der eine Typ das halt aufgesetzt und das war so ein VMware Player heißt das ja, glaube ich, Ding, was alle Windows-User so gesagt haben, yay, cool. Und ich so, wo ist denn der VMware Player für Mac? Gibt's nicht. Gibt nur VMware Fusion.
Genau.
Und da musst du für bezahlen und ich bin ja arm und dann habe ich gesagt,
Aber für Studenten ist das aber, dann kostet das ja ein Apple und ein Ei, ne?
Ist das so?
Ja, kostet eh nur ein Apple und ein Ei mit 49 Euro.
Ja, ich glaube, also für Studenten kostet das für ein 20 oder so, kostet das, glaube ich.
Okay, dann werde ich das nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt habe ich dann gesagt, ja Gott, dann convert mir das mal in so ein VirtualBox-Ding. Und er meinte, ja, kein Problem, hatte ja so eine Exportfunktion, alles super komfortabel. Ich so, ja, klasse. Und dann habe ich das gestartet und das war so ein Ubuntu mit diesem neuen Ultrashell oder wie das heißt.
Unity, genau.
Unity. Ach, mit einer GUI, ja. Ja klar, da muss der Eclipse drin laufen.
Oh, scheiße.
Und das konntest du auch vergessen, ne? dann habe ich mir halt die Tasks rausgesucht, wo ich keine Eclipse für brauche und habe einfach Vim benutzt, das läuft ja überall.
Sehr geil.
Cool. Naja.
Gott. Nee, das glaube ich, kenne ich ja, auch keinen, der das macht.
Also. Aber das... Das ist nicht.
Also Eclipse in der VM.
Das ist so. Alle anderen haben das gemacht und es war überhaupt kein Problem.
Ja,
also
wenn du VMware benutzt, Player ist
richtig, ist das kein Problem. Ja. Und ich habe einen Kumpel von mir aus der Schulzeit, der ist halt so ein Windows-Guy und bei dem läuft eigentlich alles immer in irgendeiner VM. Also der hat auf seinem eigentlichen Windows gar nichts am Laufen.
Ja, der Kollege von mir auch.
Der hat wirklich nur 6-7 VMs und dann startet er jetzt die VM, die er braucht und dann arbeitet er drin. Also da sind halt alle GUI-Programme drin, alles. Und
das ist auch heutzutage, also wenn der Hypervisor halt mitmacht und Fusion ist halt, oder vor allem allgemein, die machen das ja schon seit immer.
Ja.
Wenn du da halt genug RAM in der Kiste hast und jetzt neuerdings mit SSDs, ist das halt echt lustig, mit VMs zu arbeiten. Auch Starten und Snapshotten und Rollback ist halt alles total geil schnell geworden, ne?
Ich kenne Leute hier, Eclipse, die das Eclipse mit einchecken. Damit man immer dieselbe Eclipse-Version hat.
Scheiße. Aber Eclipse ist aber schon auch ein Gig groß, oder?
So mit, ja, das ist ein bisschen
was. Den ganzen Plugins und alles drum und
dran. Ja, sind so ein paar, gibt's ja verschiedene Megabyte. Versionen von.
Ja. Da kann man auch kein Git mehr nehmen, weil Git ja für größere Dateien nicht so gut geeignet ist.
Ne? Ich meine, das sind ja sehr viele kleine Dateien trotzdem.
Ja?
Das ist einfach nur eine Menge Zeug.
Das ist kein Warfile. Egal.
Ja, nach dem Praktikum habe ich das ganze Clips und den ganzen Scheiß wieder runtergeworfen.
Genau, nicht mehr sehen. Gut.
Ja, schrecklich.
Ja, auf jeden Fall da, Vagrant.
Vagrant, cool, will ich wieder mehr benutzen.
Ja, aber also was ich daran sehr positiv finde, ist, dass halt der Mitchell da jetzt was gefunden hat, womit er halt auch Geld verdienen kann, also wo er halt auch ein Geschäftsmodell entwickeln kann für seine HashiCorp.
Und das finde ich schon cool. Also das ist halt meiner Meinung nach der richtige Ansatz. Also du kannst das Grundprodukt halt richtig benutzen und dann sagst du, okay, ich möchte jetzt halt VMware benutzen, dann zahlst du halt die 79 Euro. Wenn du das wirklich jeden Tag benutzt, ist das ja nichts.
Nee, das ja, ist wirklich... Das sind nur alle paar Tage benutzt. Ja. Genau, finde ich auch dann, super, weil dann bist du nämlich auch wieder sicher, okay, oder sicherer, dass du gibst da Kohle hin und kriegst ein Produkt richtig. Dafür und der hat halt einfach, weiß, er kriegt Geld dafür, dass er es entwickeln kann.
Und ich habe halt, also wie ich halt sagte, ich habe halt bei VMware einfach ein besseres Gefühl, dass das halt noch lange lebt und maintained wird.
Ja, auf jeden Fall.
So, und das, gut, ich meine, VMware gibt es auch für alle Plattformen, ne?
VMware gibt es für alle Plattformen.
Ja, also ja ist auch, nicht so,
auch für Linux.
Natürlich ist kein Open Source, wenn dann die Nazis da irgendwie ankommen mit hier Open Source hier und so, aber es ist halt theoretisch, es ist halt portabel, ne? Also die Fusion-Dinger machen zwar nochmal so ein, das ist eigentlich nur diese Metadatenverwaltung, die anders ist. Diese ganzen Disk-Images und den ganzen anderen Kram kannst du eins zu eins übernehmen auf andere Systeme.
Das also ist auf jeden Fall
kein Login oder so.
Ja. Und der, wenn ich mich richtig erinnere, ist der VMware-Player, gibt's für Windows und für Linux halt.
Ja.
Da kannst du halt einfach runterladen und dann den Leuten auch starten.
Aber das ist ein VMware-Fusion-Provider.
Ja, das ist speziell.
Ja. Wollte ich nur nochmal erwähnen, weil also es geht halt nicht, dass ich den Player auf Windows nehme und Vagrant dann benutze. Also das klappt nicht.
Ja, aber.
Ja, Vagrant, geht das überhaupt auf Windows? Vagrant?
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das ist nicht offiziell supported.
Oder
ich,
sagen wir mal auf Linux.
Ja.
Ja, aber so müssen wir jetzt nicht näher nennen, aber es gab doch so einen, der hat doch letztens gesagt, auf dem Mac, so für Entwickler ist das doch eigentlich uncool, oder?
Ja, ist richtig.
Weil ist ja kein Paketmanager da und deswegen will man ja eigentlich ja nicht auf dem Mac entwickeln.
Aha, okay.
Aha. Ja, alles nur noch in virtuellen Maschinen, in denen dann virtuelle Maschinen laufen.
Genau.
Ach so, okay, die Inception.
Inception.
Und in der letzten Virtual Box, da läuft dann der eigene Rechner wieder drin.
Und das ist natürlich wirklich wie bei Inception. Das ist einfach siebenmal langsamer als alles andere da draußen. Ne?
Obwohl hier, der Clemens beim Rolex hatte doch erzählt, der hatte das doch spaßhalber mal auf
seinem Mac. Er ist auf der dritten oder vierten
Ebene. Ja, er ist auf der dritten Virtual, also Mac OS X, darauf Mac OS X virtualisiert, da drin Mac OS X virtualisiert und erst da drin wurde es dann langsamer spürbar.
Also er hat I.O., glaube ich, gemessen.
Schon geil. Also hier diese 540 Pro von Samsung als SSD drin und die erste Virtualisierungsstufe war quasi egal.
Hat er nicht gemerkt.
Hat der so durchgereicht. Und dann
irgendwann kurz der Nutzen davon ist natürlich fraglich, ne? Aber gut. Ich meine,
wenn man es kann, dann kann man. Die zweite Virtualisierung ist, das war, glaube ich, eher so ein Test, aber das Coole ist ja, ne, du kannst halt nur auf Macs virtualisieren. Mhm. Das war so sein Anwendungsfall.
Ja, deswegen überlege ich auch momentan VMware Fusion mir zuzulegen, weil ich möchte etwas wegen auf dem Mac virtualisieren. Kommen wir nachher auch nochmal drauf.
Ja.
Und deswegen denke ich da gerade drüber nach, mir das mal zuzulegen.
Dann noch vielleicht kurz so auch so DevOps-Ecke und Automatisierungsding und Hosting.
Jams.
Schon mal eigenen Jam-Server betrieben, Lukas?
Nein. Lacht halt nur.
Ja,
das kommt halt. Aber nicht, früher, wenn man Open Source tut.
Nee, bei Open Source natürlich nicht. Aber es ist halt so es ist halt so ansonsten halt früher oder später so unabdingbar.
Also weil du willst ja auch intern deine Ruby-Bibliotheken als Jams bauen, natürlich.
Ja, auf jeden Fall.
Macht ja sonst auch keinen
Spaß. Genau, also das ist halt, ich meine, so mit Bundler und Git als Jam-Quelle kommt man halt schon ein ganz schön ein Stück weit. Nur wenn man dann halt also mehr als eine Ebene Abhängigkeit hat.
Ja, selbst bei der ersten Ebene ist
es. Also bei der ersten ist es halt teilweise schon ätzend, aber spätestens bei der zweiten Ebene wird es halt unmöglich. Aus diversen Gründen. Also der Hauptgrund ist halt einfach, dass du die zweite Ebene nicht mehr gelockt bekommst.
Mhm.
Und dementsprechend halt Chaos passiert. Also der eine, bei dem läuft dann die Version, bei dem anderen läuft dann eine andere Version.
Ja, du kriegst sie nicht nur gelockt, du musst sie halt auch in dem Jam-File, also du musst halt alle Jams, die du irgendwo selber machst über Git, in das Haupt-Jam-File eintragen, er sonst halt nicht weiß, wo er sie herbeziehen soll.
Es gibt halt zig Gründe, warum das halt nur punktuell eigentlich funktioniert und man eigentlich ganz schnell einen eigenen Jam-Server halt braucht.
Oder auch, wenn du irgendwie sagst, du machst so ein internes Command-Line-Tool und irgendwie Kram, so allgemeine Tasks, ne? So ein Tor-Skript, was
du. Ja, genau, was du als Binary installieren möchtest, das geht ja mit Git nicht. Du kannst halt diesen, also Ruby Gems selber, das Ding unterstützt ja keine Installation.
Du musst es auschecken
und dann reinstallen. Du kannst noch nicht mal via URL installieren.
Ja, du musst
das runterladen, das Package, und dann installieren, das geht. Aber ansonsten, naja. Auf jeden Fall,
Es gibt, fällt mir gerade ein, gibt es nicht so einen Gem-Hosting-Service? Ja, so ein
Private Gem-Hosting.
Wie heißt das? Weißt du das noch?
Ja, habe ich vergessen.
Guck Gemfire oder sowas. Ja, auf jeden Fall, man kann ja theoretisch...
Die hatten auch Node, NPM-Hosting und so.
Man kann ja theoretisch ja Ruby Gems auch selber hosten. Das ist ja alles Open Source. Es gibt aber auch Gem in a Box, was irgendwie sehr schlank, minimalistisch daherkommt, aber angeblich aktiv maintained wird, wenn man mal so auf das GitHub-Repo guckt und die wichtigsten APIs halt unterstützt. Und ja, ich glaube, dass lass uns das einfach mal irgendwie ausprobieren, die Tage, Dirk.
Gemfire ist übrigens, glaube ich, nicht das Richtige. Gemfire.com ist eine Firma für Planar Lightwave Circuit Company.
Ach, darum ging es nicht? Dann hatte ich das falsch verstanden.
Nee, also Gem in a Box ist halt wirklich so ein, also die Installationsanleitung ist hier Gem install Gem in a Box und dann sollst du so ein Config-RU irgendwo hinlegen, wo du Gem in a Box requirest und dann einfach run Gem in a Box machst und dann ist der fertig.
Ja.
Ich meine, letzten Endes ist da ja eigentlich auch nicht sonderlich viel dran. Also du hast halt ein bisschen Metadaten, die du da verwalten musst, aber im Wesentlichen ist es halt einfach nur File-Upload und File-Serving-Ding. So, ja. Also viel mehr ist da ja nicht.
Aber,
nicht
aber es ist doch so, dass ich in einem Gem-File nur eine Source angeben kann.
Nein, ne? Du kannst mehrere Sourcen angeben.
Ach so, okay.
Das ist ein potenzielles Problem, wenn man halt sehr, sehr penibel ist, weil du potenziell halt die Request halt leakst, ne? Weil du halt, wenn du jetzt halt dein privates FUBAR-Ding, also wenn du halt ein Projekt hast oder ein Gem hast, das halt FUBAR heißt, dann guckt der halt unter Umständen halt bei RubyGems halt nach.
Okay, für die penibelen Leute kann man einfach Mirror sich ziehen, ne?
Genau. Das ist ja kein Problem. Und es gibt noch ein anderes Problem, ja, du kannst ja auch nicht namespacen, also das darf halt nicht so heißen wie ein öffentlich verfügbares Gem, das geht auch
nicht. Achso, das heißt, wenn du das jetzt irgendwie nennst, Test und auf RubyGems gibt es Test, dann guckt ihr danach, findet das und lädt das.
Genau, also da muss man ein bisschen aufpassen.
Okay. Gut, da kann man die
aber da
Reihenfolge ändern oder so.
Da, aber kommt man auf jeden Fall mit zurecht. Es ist einfach nur, da muss man ein bisschen, also ne, je nachdem, was das für ein Kunde ist oder was man da so für Policies hat, muss man da ein bisschen aufpassen, dass man da nichts leakt. Aber
ja gut, aber du meinst das Leaken der Namen deiner Gems. Also da muss man schon sehr penibel sein.
Ja, okay. du glaubst nicht, was alles gibt und nicht gibt. Auf jeden Fall halt Gem-Hosting mit hier einem 4-Zeilen-Rackup-File und einem Gem-Install-Aufruf ist halt schon ziemlich, ziemlich cool.
Gem-Fury ist übrigens das.
Gem-Fury, genau. Packt das auch mal in die Shownotes.
Und das macht auch Python und NPM, wie du
sagst. Ja,
das.
Okay.
Und,
genau. Und ist auch, aber wenn man penibel ist, dass man nichts leakt, dann wird man sicherlich auch nicht seine privaten Gems dann bei einem Dienstleister hosten.
Ja, das ist auf jeden Fall
fraglich. Auf jeden Fall finde ich das ziemlich, ziemlich cool, weil so ohne viele Abhängigkeiten nach links und rechts einfach so ein winzig kleiner Webserver eigentlich nur.
Ja, sehr cool.
Bin ich mal gespannt. Also ich würde das wirklich gerne mal ausprobieren.
Kriegen wir hin.
Ja, so viel dazu.
Oder hat jemand noch DevOps-Themen?
Nein, danke. Nein.
Danke. Noch ein DevOps?
Noch
Lukas, noch was trinken eigentlich?
Ich hab noch ein Schlückchen, aber danke.
Ja, gleich sind wir durch.
Du kannst gleich das Bier rausholen. Ja. Wir haben noch letztes Mal haben wir ja über Musikkonsum gesprochen, dann können wir doch jetzt auch mal so über Netzklatsch und
Tratsch reden. Ich würde ja eigentlich wieder gerne über Musikkonsum reden, aber wir können gerne auch über den Netzklatsch und Tratsch der letzten Tage
quatschen. Google Reader, rest in peace,
bald abgeschaltet.
Ja. Benutzt du ja Google Reader?
Ja, ich benutze Google Reader. Und
elementarer Bestandteil deines...
Nein.
Ja, Dirk, du bist nicht gefragt.
Ja, also ich benutze Google Reader auf jeden Fall jeden Tag, aber ich benutze halt nicht die Webseite, sondern Reader mit 2e als App.
Lito, auf allen Plattformen.
Ja, also ohne das ist auch alles irgendwie
Kacke. Also Google Reader ist genauso für dich wie für mich eine reine Sync-API.
Ja,
sehr gut.
Das ist genau
das Gleiche.
Das Interface selbst von Google Reader finde ich grauenvoll. Manche Leute mögen das ja, aber...
Die haben das Licht noch nicht gesehen. Also wirklich.
Also ich finde halt, Reader hat ein super geiles Interface und gerade die iPhone-App hat ja das neueste Interface von allen Apps und das ist super, super geil. Also ich finde das auch wirklich eins von den schönsten iOS-Apps, so
die es gibt. Was ich geil finde, ist, dass du halt auch mit Wischgesten auf dem Mac
ja. sehr analog zu den iOS-Devices eigentlich arbeiten ja. kannst. Ne? Und auch so ein bisschen so zurücklehnen und halt so auf dem Trackpad mit zwei Fingern wischen ja. und weiter. Und das ist eigentlich ziemlich cool.
Und trotzdem hat es halt auch, wie ich weiß, das hat auch das Reader Online, hat halt auch die Bewegungstasten von Vim.
Ja.
Das ist grundsätzliche Voraussetzung.
Das geht ja, um Software zu benutzen.
Wie komme ich denn hier runter?
Ja, vorher ist die Software ja nicht fertig, ne? Naja, auf jeden Fall, also auf jeden Fall, ich habe jetzt noch in dem Zusammenhang direkt so einen Tweet gesehen von ReaderApp, also von dem Twitter-Account ja. ReaderApp, dass dead. Die wohl, dass es halt Reader auch weiterhin geht. Ich weiß gerade gar nicht, wann wollen sie es abschalten? Im Juli, ne?
Juni oder Juli, ja.
Das haben sie ja irgendwie eine Stunde nachdem gesagt. Ja, keine Sorge, Leute, der Teil ist nicht tot, nur weil die genau. ihren Dienst abschalten.
Und aber mehr hat er auch nicht gesagt.
Ja, ja, aber die meisten Vorschläge gehen halt in so eine Richtung. Also momentan sprießen da natürlich jetzt die Substitutions da irgendwie.
Fever ist zum Beispiel, wenn man das selber hosten möchte.
Was auch schon mit Reader funktioniert.
Fever und. Nee, Reader?
Mit Reader auf dem iPhone kann
Kannst Fever. Kannst du umstellen?
Ja. Mhm. Ah, cool, aber auch schon bevor, also ja. schon seit nee, also Monaten.
Feedly gibt es ja noch, ne?
Mhm. Feedly. Also aber das ist mehr so ein magazinartiges Ding.
Ja, ne? Keine Ahnung. Also ich will eigentlich nur eine Sync-API haben.
Ja.
Ich will eigentlich nur so ein Teil haben. Was mir irgendwie so Read-Count, also nicht Read-Count, sag ich schon, halt so Read-Status eigentlich hier synkt. Ich will so ein paar Folder haben und alles andere ist mir eigentlich egal.
Ja, mehr brauche ich eigentlich auch nicht.
So, und ja, also es gibt da so ein paar Gerüchte, dass also oder Vorschläge auch, dass man halt in Reader-App halt den Endpunkt sozusagen einfach konfigurierbar macht. Es haben sich ja schon mehrere angekündigt, die, also entweder gibt es schon Google Reader API-kompatible Services, vielleicht gibt es noch mehr, die das irgendwie vom Prinzip her übernehmen wollen oder zumindest so eine Kompatibilitäts-API halt anbieten wollen. Und das Geilste, finde ich, was sie halt, also was halt Reader, also was ja die Reader-App halt machen kann, ist halt, das halt erstmal anzubieten, okay, du trägst einfach einen anderen Host ein und kannst erstmal so weiterarbeiten so. Und ob dann ja. vielleicht dann explizit noch Support für andere noch dazukommt, das wäre dann vielleicht auch ganz nett so, aber um erstmal weiterzuarbeiten. Mein Problem ist hauptsächlich, es gibt ja jetzt, also letzte Woche gab es jetzt irgendwie Millionen Posts über was denn jetzt so das beste neue Ding ist und jeder hat irgendwie eine andere Meinung und ich habe auf jeden Fall keinen Bock, 5 Mal umzuziehen. Also
ja.
ich werde das irgendwie, glaube ich, ich werde wahrscheinlich Google Reader bis zum letzten Tag nutzen.
Und dann gucken wir.
Dann überlebt. Hier meine OPML, den OPML-Export machen, um meine Subscriptions da zu exportieren. Und dann muss es halt den neuen Service TM geben, weil ich habe echt keinen Bock, das also da irgendwie dreimal da hin und her zu wechseln. Mhm. Und dann haben die dann nur so einen eigenen Client und keine API und die ist die Webseite scheiße. Also es gibt so kein. Also es ist.
Ja, das geht ja nicht.
Das ist total doof.
Ja, also es gibt ja einige, die sagen, wir bauen halt die API nach und es gibt ein paar, die sagen, ja, wir machen einfach unser eigenes Service, aber auch nur unsere eigene App und ja unter anderem ja dieses Dick, also von Kevin Rose, so eine uralte Social Media Seite, die haben halt gesagt, wir werden der beste Google Reader und
ja,
wir bauen das jetzt,
bla, aber bla,
man
bla,
weiß
bla.
Halt nicht, wer von denen überleben wird
ja.
und das ist halt wirklich eine doofe Situation.
Also ich für mich ist das halt, also diese Sync-API ist halt echt so ein Convenient-Faktor so geworden. Ich,
ja.
ich will mich da nicht mit beschäftigen. Das muss einfach laufen.
So iCloud nehmen?
Oder Dropbox. Kann ja Apple anbieten, so ein RSS-Reader-Ding.
RSS
so
ist
mit
tot.
Ja, also ich nee. Meine, Apple hat ja RSS schon gekillt. Also die haben da garantiert kein Interesse dran. Also.
Ja, keine Ahnung. Ja,
die haben das gekillt, weil es schon tot war.
Ach, so ein Quatsch.
Was benutzt du denn eigentlich? Gehst du auf Webseiten und scrollst die so durch?
Nee, ich benutze tatsächlich aber auch Google Reader, aber nicht besonders viel. Und ansonsten
kriege
ich halt Dinger über Twitter, weißt du? Ist halt dann aber auch ein hoher Relevanzfaktor.
Okay.
So, und das finde ich, ich muss nochmal gucken, ob ich den Blogpost nochmal finde für die Shownotes. Der hat es auf jeden Fall auf den Punkt gebracht. Das hat so ziemlich mein Verständnis irgendwie wieder gespiegelt. RSS, geile Sache für Nerds. Der Rest der Welt hat es halt irgendwie nie verstanden, weil es.
Ist immer geil.
Ja, aber das ist halt wichtig, damit es sich irgendwie breit durchsetzt.
Ja, aber das ist dasselbe, und, wenn du sagst,
aber,
ja, Vim ist nur für Nerds.
Aber das ist völliger Schwachsinn, dass RSS nur für Nerds ist, ne? Also OS X, also hier deine hier Sparkle-Updates, RSS. Es gibt
ja, ja.
so viel RSS, wo.
Das ist ja aber auch dann was anderes, finde ich. Ist
nee.
Nicht zum Content konsumieren.
Ja, aber also, du kannst ja nicht sagen, dass RSS tot ist.
Also ja, aber doch, für den Anwendungsfall ist einfach vorbei. Weil es gibt halt, es ist halt völlig ohne Relevanz, die Dinge. Du hast dich irgendwann mal in deine Liste da geballert und ihr könnt mir beide nicht erzählen, dass ihr da jedes Teil lest, was da drin ist. Das ist wahrscheinlich komplett voll. Ja.
Also wenn ich merke, dass ich irgendwas nicht lese, kommt das sofort raus, wird das sofort unsubscribed.
Ja. Dann bist du da sehr ordentlich. Gibt auch ganz viele, die es da nicht so machen. Die
vierstellige Unread-Counts haben. Ja,
ja, nee, aber ich finde es auf jeden Fall ganz interessant zu sagen, hier eigentlich sind Systeme viel cooler, die weißt du, wenn du, Lukas, halt sagst hier über Twitter, das habe ich gefunden, cool, dann das schaue ich mir an. Ne? Weil ich, okay, Lukas,
ja, aber wie habe ich das gefunden? Ich habe den RSS gelesen. Also ich kenne auch, ja gar nicht teilen können.
Übrigens Leute, die über Google Reader Podcasts konsumieren.
Ja, habe ich auch gehört, die haben das abgestellt, das darüber zu machen, weil es scheiße funktioniert.
Ich kenne auch Leute, die benutzen NetNewsWire, um Podcast, also auch so einen RSS-Client für den Mac.
Der erste
und der war auch lange Zeit der einzige und cooleste. Ne, aber
also, ja, also aus meiner Sicht
Content konsumieren, also Podcasts sind Content und die konsumierst du über RSS.
Ja, ja, aber da gibt's aber doch was anderes, oder?
Ja, just saying. Also ich weiß nicht, ob man das so pauschal.
Ja, nee, pauschal lässt sich sowieso grundsätzlich nie was sagen. Ich finde es auf jeden Fall einen ganz interessanten Ansatz, statt da rumzuheulen, dass da Google Reader abgestellt wird.
Es gibt halt einfach kein Substitut dafür, ne? Also es ist halt,
ja, weil Google Reader damals alle gekillt hat. Ne? Dadurch, dass es halt frei und groß war, haben alle anderen gesagt, ja gut, dann benutzen wir dich halt. Ne?
Ja, ja.
Aber es wäre halt immer interessant zu sehen, was kann man denn stattdessen machen, statt diesem
neues Protokoll.
Nee, Basti, ich rede doch gar nicht von dem Protokoll. Das Protokoll ist ja eine coole Sache, sicherlich.
Ja.
Aber die Art, das zu konsumieren, dass ich das da selber reinballern muss, ist halt nicht so cool. Ich will halt irgendwie...
Das kommt doch zu dir. Das ist doch der Sinn der Sache.
Dass ja, aber ich muss das selber finden. Ich muss dann manuell da durchgehen und sagen, okay, das ist jetzt irgendwie interessant für mich, ja, das ist nicht so interessant für mich.
Okay, also was halt cool wäre, wäre ein Dienst, der dir quasi Subscriptions vorschlägt.
Genau.
Ja. Also
ich will das einfach nicht selber mich darum kümmern, dass also das... RSS ist halt zu sehr im Vordergrund. Also ich will, das kann als im Hintergrund, als Protokoll ist ja super, aber es muss halt weiter in den Hintergrund rutschen und irgendwie, keine Ahnung, bei Twitter, Facebook, whatever, muss halt irgendwie Relevanz ermittelt werden und dann möchte ich einfach mein Zeug kriegen. So, und möchte mich nicht darum kümmern, RSS-Feed zusammenzutragen und wie du sagst, klar, Syncing ist total geil, aber
das wird halt nicht passieren, ne? Also es, die jetzt irgendwelche Aggregationsdienste halt anbieten, die bieten dir ja in der Regel kein RSS-Feed an, weil, also dann, sonst kannst du ja einfach weggehen und dann nimmst du den nächsten. Also das ist ja.
Ja, aber ich meine, wenn die eine App dann haben, ist ja auch okay. Zum Beispiel Prismatic finde ich eigentlich ganz, ganz cool.
Habe ich mich angemeldet, habe ich nie benutzt, weil sich irgendwie den Sinn nicht drin gesehen.
Ja, ist halt relevanter Content eher.
Ah. Ja.
So, und dann mache ich also, gut, vielleicht auch, weil mir so ein bisschen die Zeit fehlt, da durch die ganzen RSS-Feeds durchzugehen, aber ich gucke halt dann so, okay, was ist so in Twitter drin, was haben so ein paar Leute gepostet, lese ich mir dann halt durch und kriege das halt dann, und so kriege ich halt auf jeden Fall für mich viel relevanteren Content. Ein paar Sachen gehen mir bestimmt durch die Lappen, das ist dann auch nicht so schlimm irgendwie. Und das, was ich so an Zeit aufwenden kann, um so einen Kram zu konsumieren, da passt das dann irgendwie besser mit.
Also für mich ist es halt so, ich habe, ich glaube, 4 oder 5 von diesen Weekly Newslettern, ne? Ruby Weekly, JavaScript Weekly, NoSQL Weekly.
Auch alle via RSS bei mir drin, weil ich nicht noch mehr E-Mails bekomme.
Ja, okay, kann ich gut verstehen. Aber also das ist für mich halt so die Zusammenfassung der Woche, ne? So dann. Die meisten davon kenne ich schon aus dem RSS, aber das ist dann halt, habe ich nicht das Gefühl, wenn ich jetzt wirklich an einem Tag gar keine Zeit habe oder gar keinen Bock, dann sage ich halt einfach Mark all as read und am nächsten Tag fange ich halt wieder an und dann habe ich ja in meinem Twitter und in meinen Newslettern habe ich halt das Allerwichtigste auf jeden Fall drin. Aber wenn ich an dem Tag jetzt wirklich, keine Ahnung, ich stehe an der Bushaltestelle, dann kann ich halt durch die Dinger durchblättern, ne?
Ja,
kann mir angucken, was gibt's Neues in der Welt von Apple und was gibt's Neues in der Welt von Ruby. Und ich meine, wir haben halt bei Ruby gibt's ja hier dieses, ich habe den Namen vergessen, wo man News submitten kann und dann ne, kann man das abonnieren. Aber das sind mittlerweile vielleicht so einer oder zwei pro Tag und das war's. Und so richtig, wenn du richtig alle Blogposts mitkriegen willst von den Hauptrubyisten, musst du deren Blogs abonnieren. Mhm. oder halt warten, dass es irgendwie auf Twitter dir verlinkt, ne? Aber keine Ahnung. Also wenn du wirklich
mitbekommst.
Richtig.
Es gibt halt einfach Sachen, die sind halt, also Twitter, also ne, so gut, prinzipiell ist das ja auch eine coole Idee, das irgendwie so als Relevanzfilter da irgendwie mitzunehmen. Aber es gibt halt einfach Posts, die halt einfach länger relevant sind, als die bei Twitter auftauchen, ne?
Ja, oder die halt auch vielleicht kein anderer in meinem Twitter-Stream als relevant sieht. Also
ja,
wenn
klar,
ich,
das kann natürlich alles passieren. Ja. Aber wenn sie länger zum Beispiel sind, dann ist ja im RSS auch durch. Dann hast du sie auch dann abgehakt und.
Ja, aber es. Also,
also, wenn irgendwie, ne, wenn da jetzt die Relevanzspanne sehr lang ist.
Dann kommen sie in Instapaper. Dann habe
ja,
ich
ja meine Sachen wieder einsortiert. Und zack.
Genau.
Ja, dann musst du mitbekommen haben, wenn du das halt nur via Twitter zum Beispiel halt.
Ach so.
Musst du halt mitbekommen haben, dass das halt gerade da ist.
Ja.
Ja, wenn irgendwie Aaron wieder einen geilen Post über was weiß ich gemacht hat, so, der postet ja nicht so viel.
Genau.
Dann ploppt das halt auf und dann bekommst du es halt nicht mit und dann ist es halt dann weg.
Ja.
Und ich finde die halt bisher halt alle total lesenswert. Das ist halt ein, das sind so, ich habe ja auch Ordner und so und es gibt halt einfach Sachen, die sich immer, also wie solche Posts von Aaron halt zum Beispiel. Das ist halt einfach so Top-Priorität, ist halt so schön sortiert so und das ist halt ganz oben, das wird eigentlich immer gelesen.
Mhm.
Und da unten hin ist das dann.
Also ich habe es halt auch, ich habe einen eigenen Ordner für Einzelpersonen, die halt bloggen, ne? Also die jetzt kein Kollektiv gebildet haben und fast alle davon, die haben halt wirklich nicht viele Posts. Mhm. Und in dieser Ordner, da ist pro Tag 12 Feeds drin, 12 Items drin. Und die kann ich alle in Ruhe durchgehen. Dann kann ich mir das Abstract durchgucken und dann überlegen, wenn es gut ist, kommt es in Instapaper, dann lese ich den Instapaper. Und wenn es nicht gut ist, dann kommt das nächste. Und das ist halt nicht so viel Kram jetzt. Ich meine, wenn ich irgendwie so News wirklich lese, von so Apple News oder sowas, da sind dann von einer Seite 30. Ne? Mhm. Und dann denke ich mir halt auch manchmal, ja, kein Bock. Und dann wird das halt einfach markiert als alle gelesen.
Ja,
und das kann ich in Twitter nicht machen. In Twitter kann ich halt entweder über alles drüber scrollen, aber nicht thematisch über irgendwas drüber scrollen. Außer ich lege 1000 Listen an, aber dafür ist Twitter einfach nicht gedacht.
Ja, klar. Nee, verstehe ich auch. Also Twitter alleine ist sicherlich nicht optimal. So ein Dienst wie Prismatic muss dann schon sein, die das für dich machen und auch tatsächlich irgendwelche Algorithmen da anwenden, um versuchen, Relevanz rauszufinden.
Also
Twitter
denke,
alleine ist sicherlich nicht ausreichend.
Man auch noch viel mitmachen. Also dass da halt wirklich den Leuten den Content zu bringen, den sie haben wollen. Das ist, glaube ich, noch eine interessante Sache, aber ich weiß nicht, ob wir da schon sind.
Ist vielleicht jetzt eine gute Gelegenheit. Ne?
Ja.
Also deswegen finde ich es halt, Google hat sich entschieden, das Teil aufzugeben, aber da ist jetzt ganz viel Platz, glaube ich, für neue, innovative Sachen.
Ja, wir werden das jetzt alles zukünftig über Google Plus machen, ist ja klar. Also alle werden über Google Plus bloggen und dann kriegt das sowieso jeder mit und dann ist alles die Welt in
Ordnung. Ja, Blogs sind ja jetzt auch, ich glaube, da sind die auch tot.
Deprecated.
Ja, deprecated.
Ja. Bei Google Plus, ja.
WordPress hat, glaube ich, jetzt auch aufgehört und haben gesagt, bitte zieht auf Google Plus um, weil
da ist
das
alles.
Ist besser.
Genau.
da ist die Interaktion, Leute.
Ich finde auf jeden Fall, vielleicht eher als Chance sehen, dass jetzt was Neues, Cooles entsteht und was du halt gesagt hast, Lukas, ne, es war halt nur Google Reader. Im Grunde konnte man nichts anderes machen und da ist jetzt ganz viel Platz für neue Sachen, was man ja auch sieht. Alle möglichen haben direkt geschrien, hier, ich mach was. Wer möchte das zu trinken haben?
Ja, geh mal schnell. Ja, also ich glaube, wir könnten uns jetzt noch 2 Stunden über Information Flow Processing, wer da welchen Stil
verfolgt. Ja, wir müssen es ja nicht ausweiten. Ne?
Das haben wir schon jetzt ausgeweitet. Aus der Netzklatsch-Szene frisch eingetrudelt.
Boah, war das laut, alter Schwede.
Geil, oder?
Ja. Sounddesign vom Allerfeinsten.
Hast du denn so ein polnisches noch?
Ein polnisches?
Ja,
Moment, ich guck mal, ob ich noch ein polnisches
Bier da einer der Kunden vom Dirk und...
Das war übrigens gerade ein Flens.
Ist ein mit Blob. GitHub Enterprise User sind, haben wir es hautnah mitbekommen, dass GitHub heute Mittag rum an 3.500 Leute eine E-Mail geschrieben.
3.027 waren es.
3.720 oder sowas.
3.027,
okay. Über 3.000. Diese fälschlicherweise halt alle in den To-Header eingetragen haben. Und folglicherweise hat man dann es waren sogar mehrere E-Mails.
4 Stück
habe
ich bekommen.
Die dann halt, die waren dann halt so personalisiert, also es war schon dann irgendwo Unternehmen angeschrieben. dass halt so irgendwie
in 30 Tagen
Subscription, die Lizenz abläuft. Subscription Renewal irgendwie, die haben ja wohl feste Perioden. Und die Company Names passen halt nie zu der Firma eigentlich, die die Lizenz hat. Und dann guckst du da rein, nur über 3000 ja,
was ist denn da Empfänger, los?
Was ist denn da los? Und ja, dann ist es auch noch kurze Zeit später dann auf Hacker News irgendwie aufgetaucht, so dass die da wohl einen Fuck-up irgendwie hatten und ja, dementsprechend eine lange Liste von GitHub Enterprise-Kunden geleakt haben. Und ist schon echt geil, wer das alles benutzt. Also echt im Traum nicht dran gedacht, wer da alles.
Wer die da eigentliche alles Ironie war, Basti und ich haben gerade irgendwie kurz bevor wir das gesehen haben, halt auch beim Kunden am E-Mail-Versandsystem geschraubt und schon gesagt, boah, ey, so E-Mails an die falschen Leute verschicken, ist ja voll scheiße. Oh, guck mal, GitHub, hallo.
Das war echt lustig, ja.
Aber die Frage ist doch, wie kann das passieren? Ich meine, die werden doch irgendeinen Newsletter-Dienst haben. Die tippen doch nicht jedes Mal die ganzen Leute da ein. Also,
nee, ja, sie sind ja so am Investigieren.
Das ist halt gesagt, wahrscheinlich irgendwie also irgendeine API falsch benutzt oder eine Änderung oder was der Geier. Das kann immer passieren. Das ist halt nur in dem Fall halt besonders übel. Was da für Unternehmen drauf standen und also wir haben also es wurde halt schon so gewitzelt, so ah cool, jetzt kommen wir hier mit so einem Reply to all, können wir hier so eine schöne GitHub Enterprise User Group hier aufmachen, so eine Mailingliste aufmachen.
International mal gucken, was sonst so geht.
Wenn du dann irgendwie Probleme mit Software X hast, dann hast du direkt schon deinen Kontakt da am Start, weil ist ja dann direkt da drin und
ja und auch mal irgendwie, und so. Vielleicht nach einem neuen Job suchen und so. Ja, einen
neuen Job suchen oder gucken, was so demnächst so für neue Spiele erscheinen. Also da ist halt wirklich also Wahnsinn, was da für Unternehmen drin sind. Auch so.
Wie viele ungefähr sind es denn?
3027?
Also, 3000, ja, naja, es sind wahrscheinlich halt mehr, ne? Also es sind halt mehrere Badges, die da verschickt worden sind.
Ja.
Und ich habe aber nicht geprüft, ob von den 4 Mails, die dann alle unique waren, also vielleicht sind das einfach.
Also die ersten paar, die waren immer gleich von den 4.
Ja, also man weiß es nicht so genau. Also es sind halt auf jeden Fall größer 3000, die da halt haben. Wenn man mal so guckt, das wird halt mindestens so $10,000 oder so im Jahr halt ist, was die da ausgeben. Ja, ganz nett, was da zusammenkommt.
War schon geil. Das ist immer
ja. Cool. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wem ich jetzt eine E-Mail schreiben muss, wenn ich ein Problem mit Apple habe. So.
So, dass
so viel da zu dem
Klatsch. Und das ist halt echt ein Kack, ne? Diese, also wir benutzen mal den Kunden, der benutzt Mailchimp und das ist, also da, dass da mal was schief gehen kann, ist durchaus auch super
ziemlich. Ja, aber das liegt also bei keinen Schultern von Mailchimp, sondern wenn du dann irgendwie keinen richtigen Sandbox-Betrieb vorgesehen. Also Mailchimp hat halt Sandbox-Betrieb, aber das ist nicht so richtig integriert und funktioniert so richtig und wenn dann die Ansage kommt vom Chef, mach einfach, scheißegal, dann sitzt du da so zitternd, soll ich das jetzt ausführen oder nicht?
Sagt der Dirk einfach, mach scheiß drauf.
Ja, hat funktioniert.
So ein Knopf.
Naja. Und
hat's funktioniert.
Naja.
Ja, so viel zu Netzklatsch.
Genau.
Also auf jeden Fall immer, ich finde sowas immer ganz beruhigend, ne? Auch den Jungs passieren halt
noch Fehler. Selbst GitHub passiert Fehler, ja. Ich weiß nicht, ob der Kunde das dann einsieht, dass dann selbst GitHub, na gut.
Aber so für einen selber, finde ich, ist es so.
Beruhigend. Ja, das stimmt.
Ach so, GitHub, die Götter in was auch immer für eine Farbe, egal, auf jeden Fall. Aber auch die bauen
schon
richtig scheiße, ne? Eigentlich werden schwarz.
Aber das fand ich auch das Coole an dem Aaron Patterson Play-by-Play Screencast zu sehen, wie Aaron Patterson sich die ununterbrochen Wert, der am Entwickeln
das ist, aufregt. Der war so geil. Und
das ist einfach so ein geiles Gefühl gewesen, wo man so denkt, okay, dieser Typ, der kann einfach alles, aber der sitzt da manchmal so, was zur Hölle, was?
I know nothing.
Das passt auch wunderbar in unsere neue, möglicherweise Stammrubrik Cool Stuff, weil haben wir nicht letztens gesehen, dass hier
Aaron Patterson und Corey Haynes Pairing Play-by-Play. Ja, schon gesehen?
Nee.
Ja, wir wollten ihn jetzt demnächst hier mal im
Homeoffice. Ja, okay, kommst du mal vorbei und dann gucken wir
das. Nice. Also das mit High Five irgendwie Screenshots schauen und das ist, glaube ich,
extrem. Am Anfang, die haben so eine Serie von Fotos gemacht, wo am Anfang so voll so aggro gegeneinander und so pessimistisch und am Ende so High Five und cool und
ich da haben sie sich echt zwei ausgesucht.
Sehr amüsant, ja, auf jeden Fall. Ja,
der war auf jeden Fall auch, den können wir auch nochmal verlinken, den Play-by-Play mit Aaron Patterson. Das wo er irgendwie, also wir saßen halt hier und haben uns den angeguckt und ziemlich am Anfang macht er die Migration und wir so, die ist falsch. Und halt halbe Stunde später fällt halt alles auf die Nase und dann guckt er, was hier los.
Aber das ist scheiße. Das Allergeilste ist halt, dass du sagst, ja, Rails, das kann ich eigentlich nicht.
Also genau, ich arbeite da nicht mit so, ne? Er entwickelt das, aber eigentlich hat er keine Ahnung, was er da tut.
Findet das raus, ne? Geht halt mit C-Tags durch die Source-Code. Ja, ja, das muss es sein, das muss es sein. Das muss ich refactor, das sieht da scheiße aus.
Das ist so geil gewesen.
Grandios, ja.
Oder auch hier irgendwie hier Testframework. Ah, brauche ich nicht, ich mock mir das selber. Ja.
Grandios.
Der hat echt eine sehr interessante Arbeitsweise. Ja, auf
jeden definitiv. Fall. Also ganz groß zu empfehlen, sich den anzugucken, ja. Und den mit Corey Haynes im Pairing-Mode sicherlich
das, auch. Der wird sicherlich auch großartig, ja. Ja, ja. Anderes cool Stuff ist ASCII-Kamera von iDevelop, zumindest heißt der GitHub-Account so. Hat das jemand von euch
Nein.
wahrgenommen?
Ja, ich habe. Du hast es mir erzählt.
Ich klicke da mal drauf und das ist ziemlich geil. Es ist halt, gibt ja so eine hier W3C-Recommendation, welchem Prozess auch immer das gerade ist, hier um hier so Media-Sourcen halt anzusprechen, unter anderem die Kamera. Und was du halt jetzt machen kannst, ist halt hier so auslesen und also was die halt gemacht haben, ist, du gehst halt auf die Seite, dann musst du halt, wenn du Chrome oder Firefox hast, die unterstützen das, musst halt einmal sagen, hier darfst auf Kamera zugreifen.
Ist das dieses WebRTC oder was?
Möglich, weiß ich gerade nicht.
Okay.
Ich habe es mir nur angeguckt, weil ich es cool fand. Und was sie halt machen, ist halt mit irgendeiner anderen Library dann halt das Bild capturen und dann halt in ASCII-Art das halt rausrendern. Und das ist halt so, keine Ahnung, eine halbe Sekunde Lag oder so dazwischen. Und man kann so winken und das sieht halt lustig aus.
Man kann auch nur winken, sonst kann man nichts.
Sonst kann man nicht viel damit machen. Auf jeden Fall ist das halt total geil, wie entspannt die das halt machen. Also das ist halt ausschließlich JavaScript und Chrome so... Juckt das halt gar nicht, ne? Mhm. Also
kann man halt selektieren auch den Text.
Ne? Kann man, es ist halt einfach ASCII, ne? Das ist ziemlich, ziemlich cool und fand ich so einen netten weiteren Indikator für Flash. So, ja, aber Flash brauchen wir unbedingt, wenn wir so ein Chat und Konferenz und
Dinge
brauchen.
Ja, ja.
Nicht mehr lange.
Mhm. Ja, es ist schon sehr, sehr, sehr geil.
Und ja, fand ich ziemlich cool. Ist verlinkt, kann man sich angucken.
Cool. Ja. Ja, ansonsten cool Stuff, du hast eben schon angedeutet, ja. Lukas, mit der Virtualisierung von Mac. Warum willst du das machen?
Ja, also ich bin ja mittlerweile auch so ein Mensch, der quasi nur noch in seinem Terminal lebt. Also ich komme da selten raus. Ich brauche ja nicht mal einen Webbrowser. Ne? Ich
bin ja nicht so ein Rails-Entwickler. Nee, es gibt noch einen cooleren als Lynx.
Was ist denn noch?
Der Basch hat letztens einen gesagt. Ich suche mal.
Okay, natürlich browse ich noch mit meinem Browser, aber ich muss ja selten browsen, weil ich ja fast alles im Terminal machen kann und da entwickelt sich meine Dot-Files entwickeln sich immer weiter und ich bin halt so jemand, der gerne seine Sachen automatisiert, weil ich mache halt ungern irgendwas zweimal, weil
das... Du provisionierst nicht so gerne mit Bash,
weißt du? Genau, das ist nicht so mein Ding und was mich halt sehr gereizt hat, war halt ein Skript zu haben, was mein ganzes System auf einmal updatet. Also
Boxen?
Genau, also in Richtung Boxen, aber lightweight. fast jeder, der Dot-Files hat ja irgendwie so ein Install-Script oder Rake-Install oder was weiß ich. Und ich hatte meins halt gebaut. Das war an dem Wochenende, wo wir in der Eifel waren, da habe ich damit angefangen. Und das habe ich ein bisschen weiterentwickelt und ein bisschen modularer gemacht. Und dann hat der Bodo gesagt, boah, ich finde den eigentlich ganz cool, diese Skripts, die du da gebaut hast.
Ja.
Ich möchte die eigentlich auch benutzen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, du könntest die eigentlich auch rausziehen in ein eigenes Projekt und als Gem halt bereitstellen. Cool. Und das habe ich jetzt gemacht. Und der Bodo benutzt es jetzt auch. Also es wird bisher von zwei Dot-Files benutzt.
Oh, dann werde ich mir das mal anschauen, Lukas.
Und
kriege ich auch.
Ja, das fände ich sehr cool, würde mich sehr freuen. Was es halt macht, ist, du hast eigene Klassen für deine verschiedenen Package Manager, das ist aber im weitesten Sinne zu sehen. Also da ist jetzt sowas drin wie Homebrew oder sowas wie RVM, aber auch beispielsweise hat der Bodo eingebaut, der möchte gerne seine Fonts installieren und hat halt einen Package Manager in Anführungsstrichen geschrieben, der halt seine Fonts installiert.
Ja.
Und da kann man halt auch, wenn man möchte, eine weitere Klasse schreiben und mir einen Pull Request stellen und dann wird die halt aufgenommen.
Cool.
Jede Klasse muss halt ein bestimmtes Interface erfüllen und dann kann halt der User einfach über alle drüber iterieren und auf allen Update aufrufen oder auf allen Install aufrufen und so halt seine Dot-Files installieren und up-to-date halten.
Und dann hast du dann separat davon die Konfiguration für die Package-Manager.
Genau, quasi. Das muss man halt in seinen Dot-Files machen. Also okay, ich cool. habe halt in meinen Dot-Files habe ich eine YAML-File, 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 Das ist zwar ziemlich unsicher, aber ich traue mir selbst, deswegen ist das okay. Und in dieser YML-File, da sind halt meine ganzen Dependencies drin. Da stehen zum Beispiel drin, welche Brews ich mir installiert habe.
Ja.
Und meine .files lesen das halt aus und sagen dann meinem Gem Bescheid, hier, installier das mal für mich. Und der installiert das dann halt.
Cool. Wie heißt das?
Und das Gem, das heißt Exogenesis. Und ist auf GitHub natürlich, ist ja klar. Und ist natürlich auch
Bitbucket.
SourceForge. Und da sind halt, also ich bin absolut offen für alle möglichen Contributions. Also ich persönlich benutze halt AVM. Ich weiß, es ist wie aus dem Mittelalter, aber ich benutze
ich
halt
auch AVM.
Aber super. Wenn jemand halt lieber ABENV benutzt, dann habe ich da überhaupt kein Problem
mit. Auch da kann halt ist doch jetzt hier CH-Ruby, ne? Ist das doch jetzt wieder
ja,
so ein Scheiß? Ja, weil ABENV ja zu fett war, haben sie dann ist noch lightweighter und so.
Okay, okay. Ja, auf jeden Fall, wenn man das gerne haben möchte, dann kann man halt mir einfach einen Pull-Request stellen und sagen, hier, ich habe das mal gebaut und dann wird das mit reingenommen und jeder kann halt einfach nur die benutzen, die er halt haben möchte.
Cool.
Und wir sind noch in einem Early State natürlich, ne, und ich bin auch momentan dran, ein bisschen dran zu schrauben, dass man es halt auch testen kann. Weil das ist halt bisher nicht so möglich, weil es ist halt wirklich ein Skript, der jetzt extrahiert wurde aus meinem Ganzen. Ne? Und deswegen ist da noch ein bisschen Arbeit drin, aber es hat schon ein cooles Output, also so in Richtung Tor. Aber
ist das auf Tor-Basis?
Nein, es ist nicht auf Tor-Basis, weil
er macht wahrscheinlich auch nicht ist nur
also Dings sinnvoll, es sind halt wirklich nur Klassen, die eigentlich nicht auf Tor angewiesen sind oder sonst was. Ja. Also du hast halt du kannst es mit Rake benutzen, du kannst aber auch ein einfaches Ruby-Skript benutzen. Das soll dir halt offen gestellt sein. Ich möchte halt auch nicht zu viel Dependencies da reinziehen. Ja, ja. Und so Caller-Output ist jetzt nicht so unglaublich viel Arbeit. Das habe ich halt einfach selbst gebaut und habe das halt in eine Klasse gezogen. So kann ich halt nachher diese Klasse wegmocken und dann halt die einzelnen Klassen testen.
Ja, cool.
Aber
ja,
da ist halt auch noch einiges zu tun. Also ich freue mich, wenn die Leute mir da Feedback geben und wenn sie sich mal das angucken oder wenn sie halt sagen, hier, das fehlt noch, nimm das noch mit dazu.
Cool.
Bin ich sehr offen.
Werden wir einfach mal drauf verlinken auf unsere .files insgesamt, würde ich sagen.
Ja.
Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen.
Und das ist halt eine der Gründe, warum ich halt gerne VMware hätte, weil ich möchte halt nicht jedes Mal alle Sachen auf meinem System deinstallieren, auszuprobieren.
Ne?
Und da wäre es halt cool, wenn ich einfach ein macOS in der Box drin habe und sagen kann, so jetzt resettest du mal auf den alten State oder den Snapshot wieder raus und dann lass es nochmal laufen und guck, ob alles installiert wurde. Und
das ist ja auch so ein bisschen das, was ja hier Homebrew, ne? Das, also Homebrew hat doch nicht Kickstart, sondern
ja, irgendwo haben die Geld gesammelt oder Homebrew-Bot oder
ja,
so.
Ja, die wollten ja ein bisschen Geld haben. Die wollten ja Geld haben, um so ein paar Mac Minis irgendwie zu kaufen.
Ja, da habe ich auch gebackt. Das
haben irgendwie
ich auch
viel sehr mehr geil. Kohle bekommen, als sie eigentlich haben wollten, um halt eben auch so automatisiert zu schauen, ob die Pull-Requests und die ganzen Formulas überhaupt bauen.
Ja. Das ist geil. Cool.
Nee, ja, aber cool. Das macht halt dann Sinn, ne? So mit Snapshotting und so ist das dann, glaube ich, ganz lustig.
Ja, und ich habe auch noch ein zweites Projekt, ist aber immer noch nicht fertig, da hatte ich dem Dirk auch schon mal von erzählt, aber ist noch nicht ready. Das geht in eine ähnliche Richtung und das wird sich auch damit ganz gut ergänzen und dafür brauche ich erst recht VMware.
Oh, wenn das wird cool.
Ja.
Wollen nicht zu viel verraten.
Ja, genau.
Toll.
Ja. Da will ich ja nochmal eine Einladung für haben.
In der Post-Show.
Das zu den Dot-Files und Coolster. Vielleicht ganz kurz als Abschluss noch. Ich habe, ich glaube, noch nie hiervon erzählt. Ich bin auf jeden Fall auf der Suche nach dem ultimativen Keyboard.
In Pink.
Es sollte pinke Tasten haben, das ist korrekt. Aber vor allen Dingen sollte es keine Beschriftung auf den Tasten haben und
da haben wir auch schon öfters drüber.
Genau. Aber da gibt es doch das Keyboard, Dirk.
Ja, erstens hat es keine pinken Tasten. Es hat zwar eine Beschriftung, aber es hat vor allen Dingen einen Nummernblock. Ich hätte gern keinen Nummernblock. Also so vom Formfaktor her ähnlich wie das Apple Wireless Keyboard, das kleine. Das gibt es gar nicht ohne, also mit Nummernblock. Naja, egal, auf jeden Fall verschiedene Sachen da mir schon angeguckt und so mechanische Keyboards. Ich habe mir bisher noch nie eins bestellt, weil irgendwie Investitionen von so ungefähr 300 bis 350 Euro waren mir dann doch immer zu viel, um das mal auszuprobieren.
Ja, vor allem dann auch den Krach zu produzieren, um alle
anderen
abzufacken.
Ja, genau, und das ist dann doch nicht cool. Dann hast du da so ein 350 Euro Keyboard rumliegen, was du da nicht benutzen willst, ist ja auch blöd. Deswegen eigentlich hätte ich gern, weil das Apple Wireless Keyboard finde ich eigentlich geil. Das ist schon so irgendwie das coolste Keyboard, was ich je hatte. Und das einfach ohne Tastaturbeschriftung wäre cool. Aber so in selber bauen, da habe ich halt keinen Bock zu. Ich hätte das gerne halt in akkurat gemacht. Da habe ich letztens colorware.com gefunden oder es ist mir gezeigt worden. Und es sah ganz kurz so aus, als ob die das lösen konnten, weil die machen nämlich customized, also die nehmen die Teile auseinander, lackieren die um und bauen die wieder ordentlich zusammen und Garantie. Und dann kostet das Keyboard halt auch $200, weil es irgendwie geil lackiert wurde. Die hatten auch sogar ein geiles Pink und die habe ich dann angehauen, ob sie dann da irgendwie nur die Tasten pink und den Rest schwarz und vor allen Dingen die Tastaturbeschriftung weglassen, weil die kommt nämlich dann nachträglich nochmal drauf natürlich, aber es ist leider nicht möglich. Ja. Aber wer insgesamt auf bunten Kram steht, zum Beispiel auch angemalte MacBook Pros Retina oder ERs.
Ja, und dann noch ein bisschen Geld übrig hat.
Genau, es kostet halt irgendwie richtig Asche, aber es sah sehr geil aus. Ja.
Gut.
Gut. Das so daran. Dann, das war's dann auch wieder.
Also ich glaube, ich werde dem Dirk einfach mal, wenn er mal nicht da ist, ihm einfach so weiße Aufkleber auf das Keyboard
aufkleben. Auf gar keinen Fall, das merke ich auf jeden Fall.
Und mal gucken, wie lange er das merkt. Ob das
merke ich direkt. Nee. Erstens sieht das scheiße aus und zweitens merkst du es auch beim Tippen.
Ja. Gut, dann vielen Dank, Lukas, nochmal.
Ja, danke schön.
Bis erscheinen.
Bis bald.
Und dann bis zum nächsten Mal. Ne?
Ciao.
Genau. Tschüss.